Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Rost und Stahl. Wir nehmen auf am 6. Juni 2024, D-Day sozusagen vor 80 Jahren, ne, Mattes?
Ja, passt auch gut, die 44, ne?
Ja, stimmt. Oh mein Gott, das habe ich noch nicht gesehen, den Zusammenhang, ja cool.
Sehe ich auch gerade erst spontan, aber ich wusste auch nicht, ob wir bei Folge 44 sind.
Ja, ja doch, sind wir tatsächlich schon. Es rennt dahin. Wir haben, also wenn ihr aufgepasst habt, wir sind erschienen am 7. Juni oder erscheinen am 7. Juni, also nur einen Tag nach unserer Aufnahme hier, wenn ich mich jetzt nicht grob verguckt habe. Ja, voraussichtlich, genau. Also wenn das alles hier noch klappt mit dem Mixen und so heute, dann sollte die pünktlich einen Tag oder ein paar Stunden nach Aufnahme erscheinen. Gucken wir mal, ob das...
Ja, du bist ja noch die arme Sau, die Nachbearbeitung macht. Ach, je nachdem, wie sehr ich wieder mit dem Mikrofon hier verkacke und wie viel Feenstaub du drauflegen musst.
Oh, nee, da muss ich mal eine Lanze für dich brechen. Du bist tatsächlich nicht das Problem die letzten 10 Folgen gewesen. Es war meistens meine Spur, die Scheiße.
Ja gut, aber davor war ich's.
Ja, also, ja, aber da bist du wirklich besser geworden. Also bei mir war wirklich
das
die letzten Male echt scheiße.
Ich habe auch eine etwas optimalere Lösung gefunden, wie ich hier mein Mikrofon positioniere, ohne dann wie so ein nervöser Wellensittich hin und her zu schwenken. Gruß an Dennis.
Ja. Mattes, bevor wir reingehen, wie geht's dir?
Man kann sich ja immer beschweren. Das ist halt ein sehr geschäftigter Monat hier. Meine Frau hat sehr viel mehr Arbeit. Das heißt natürlich dann eine zusätzliche Belastung durch mehr Kindbetreuung. Ende des Monats wartet eine wunderschöne Fortbildung auf mich. Also, naja, aber dafür ist so ab Juli wieder
darfst du darüber reden, was du fortgebildet wirst?
Ja, kann ich verraten. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ich werde jetzt in unserer Firma halt der neue Datenschutz-August. Ausgegebenem Anlass, hatten wir ja privat drüber gesprochen.
Ja.
Und da werde ich dann in so eine mehrtägige Fortbildung zum TÜV gehen und prüfen lassen.
Dann darfst du dich mit DSGVO und dem ganzen Kack rumprügeln. Sehr schön.
Ja, um es direkt wieder zu vergessen.
Ja, cool. Ja, gut, also stressig, sagst du, ne? Ja, ist bei mir auch im Moment irgendwie.
Ja, der Monat so zumindest, gar kein Land in Sicht. Wie schaut's denn bei dir aus?
Ja, ich bin auch tatsächlich, ich bin nicht auf einer Fortbildung, aber ich bin auf einer Konferenz nächste Woche in Amsterdam, in Niederland. Mal wieder.
Aha, ich kann mir schon vorstellen, was das für eine Konferenz ist.
Nee, es ist eine JavaScript-Konferenz, aber ich meine, irgendwie Dope mitbringen ist ja irgendwie auch langweilig, jetzt wo das erlaubt ist in Deutschland, ne? Da mache ich nicht mehr. Habe ich auch früher nicht gemacht.
Ja, wobei, Obacht, ich hatte noch gehört, solange du das noch nicht legal erwerben darfst, können die dir jetzt sogar, wenn sie dich damit kaschen, die Daumenschrauben anlegen. Vorher musstest du, glaube ich, irgendwie nicht preisgeben, wo du das Zeug her hast.
Okay.
Jetzt mittlerweile durch die Gesetzesänderung können sie halt von dir verlangen. Und wenn du es nicht tust, blühen dir dann entsprechende Strafen. Soweit hatte ich es gelesen. Inwiefern das jetzt praktiziert wird, weiß ich nicht. Obliegt wahrscheinlich dann auch der lokalen Obrigkeit, aber die verkorkste Idee dahinter, ne? Du willst es auf der einen Seite legalisieren und jetzt sorgst du mal ein paar Wochen dafür, dass einige Leute da sehr ins Schwitzen kommen, als ob man da nicht andere Probleme hätte.
Ich bin mal gespannt, wie das sich so mittelfristig rauskristallisiert, wie das so läuft, weil in Holland haben sie es ja tatsächlich ziemlich verkackt, ne? Also da ist ja zumindest irgendwie die ganze Lieferkette ist ja da fest in Mafia-Hand, ne? Und das will man ja in Deutschland vermeiden. Ich bin mal gespannt, ob die das hinkriegen. Aber ja, ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so direkt von betroffen. Also die paar Mal, wo man da das mal braucht, so, da habe ich jetzt nicht so die Panik vor. Mattes, aber wo wir gerade dabei sind, uns bewusstseinsmäßig zu erweitern, wir waren ja zusammen auf dem Rockhard, ne? Wir werden da jetzt heute gar nicht groß drüber reden, aber vielleicht kommt da irgendwann demnächst nochmal was.
Ja, wir hatten ja so eine kleine Sonderfolge geplant. Belassen wir mal die Neuerung dann für die Sonderfolge, aber da sollte zeitnah jetzt noch irgendwie mal was kommen.
Genau. Auf jeden Fall habe ich auf dem Rockhard, da haben wir alle ganz gut gefeiert und ich habe mir aber nach dem Rockhard gesagt, die ganze Nummer mit der Sofferei und so, das muss mal ein bisschen weniger werden und habe mir jetzt vorgenommen, bis auf Weiteres komplett auf Alkohol zu verzichten. Deswegen sitze ich jetzt hier auch mit alkoholfreiem Bier. Das soll jetzt nicht so eine trockener Januar-Nummer werden, aber so ein bisschen in die Richtung geht's. Ich hatte mal überlegt, bis zum Dong.
Jetzt ist allerdings dieser Samstag. Auf dem Dong wird es wahrscheinlich etwas herausfordern, so ein komplettes Festival, wo man ja doch mal Bock auf so ein Bierchen bekommt.
Ja, das
ist also, aber auch was anderes, als wenn du dir jetzt irgendwie jeden Abend die Kannen in den Kopf schraubst.
Ja gut, das habe ich ja nie gemacht. Also ne, jeden Abend mir die Kannen in den Kopf schrauben, das habe ich nie gemacht. Es gab einfach sehr viele Gelegenheiten, gerade so Frühsommer, Frühling ist ja dann noch immer, ne? Dann wird häufiger mal gegrillt und dann hier Geburtstag, da Feier, dann hier Sportvereine, bin ich jetzt mittlerweile auch in zwei, da wird dann auch gerne mal nachher nochmal in der Umkleide, ach komm, eins geht ja so, ne? Dann habe ich gesagt, nee, ich muss einfach auch mal üben, da Nein zu sagen. Und was soll ich dir sagen? Das ist nicht so einfach. Jetzt nicht für mich persönlich, sondern das Umfeld macht es dir nicht leicht, ne? Also, wenn du sagst, nee, ich möchte nicht, du kriegst Rückfragen. Was los? Ne? Schwächelze, bla bla bla, ne? Die ganze Scheiße, ne? Also, das ist schon ein bisschen nervig irgendwie. Weiß ich nicht, hast du mit sofort mal Erfahrungen gemacht? So, wir haben letztes Jahr mal zusammen einen trockenen Januar gemacht.
Ja, ne? Also so, ich will mich jetzt nicht davon freisprechen, vielleicht in dem einen oder anderen schwachen Moment auch mal jemanden, der dann nicht trinken wollte, vielleicht mal einen blöden Spruch gedrückt zu haben. Denkt man dann halt nicht groß weiter drüber nach, ne? Je nachdem, wo du gerade unterwegs bist, auf einer Feierlichkeit. Ich meine, gibt ja immer mal irgendjemanden, der fährt oder einfach nicht will. Und dass man sich dafür rechtfertigen muss, ist irgendwie schon, ja, eigentlich bedenklich, ne? Dass man das nicht einfach dann so schluckt und sagt, ja, ist doch cool.
Also das rechtfertigen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber man muss es, also wenn man dann sagt irgendwie so, nee, ich wollte einfach mal eine Zeit lang komplett drauf verzichten, kriegst du, also dann wird es meistens akzeptiert, dass dann meistens so, ja, okay, cool, aber es ist schon immer so ein bisschen auch so mit diesem, hast ein Problem? So, nee, aber ich will auch keins kriegen. Ne? So, das ist halt so ein bisschen der Hintergedanke. Weil ich hatte auf dem Rockhard ein Gespräch mit einem, mit jemandem, den ich kenne, sag ich mal vorsichtig, und bei dem ist es halt irgendwann eskaliert, ne? Und der ist in Therapie jetzt schon eine Zeit und da möchte ich nicht landen, so, ne? Also deswegen diese ganze Sorgverherrlichung, die wir hier auch gerne mal betreiben, ne, das muss man alles irgendwie einordnen. Aber
ja, ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal relativiert. Ne? Das
genau.
Ist meistens auch mit so einem Augenzwinkern gemeint. Und das ist natürlich halt immer besser, nicht zu trinken, als zu trinken.
Ja,
wenn das jetzt sehr unmetallisch anmuten mag, aber im Prinzip ist es ja so. Du tust deinem Körper einfach nichts Gutes damit. Ne? Im Prinzip schraubst du dir Gift rein, nichts anderes ist es.
Ja, ich hatte mir halt bis zum Dong vorgenommen, das wären dann so, weiß ich nicht, irgendwie so sechs, acht Wochen oder irgendwie sowas, ne, nach Rockhard. Aber jetzt muss ich auch ehrlicherweise sagen, wenn ich mir jetzt überlege, ich fahre nächste Woche nach Amsterdam mit vier Arbeitskollegen. Ja, mal gucken, ob ich da konsequent genug bin. Mal schauen. Mhm. Ich werde berichten, oder ob ich dann hier und da doch schwach werde. Aber ich versuche es mal nicht zu machen. So.
Also jedes Bier, was du vielleicht da weniger trinkst, ist ja schon ein kleiner Erfolg und dem hast du deinen Körper nicht ausgesetzt.
Aber jetzt genug der ernsten Themen. Mattes, wenden wir uns was Schönes zu. Ich hatte in einer der letzten Folgen, haben wir darüber geredet, auf welche Veröffentlichungen wir uns freuen. Und da war ja die Nightwish-Single noch nicht raus. Sie ist jetzt raus. Hast du das Video gesehen? Hast du die Single gehört?
Ja, und auf die Frage habe ich mich schon gefreut und vorbereitet.
Bitte.
Wenn du mich jetzt hättest fragen wollen, worauf ich mich freue, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf das neue Nightwish-Album, weil der neue Song Perfume of the Timeless, ich finde, das geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung der Endless Forms.
Volle Kanone.
Jetzt nicht nur thematisch. Und also das lässt auf Großes hoffen. Ne? Schauen wir mal, was sie draus machen. Aber das ist tatsächlich dieses Jahr eine Veröffentlichung, der ich doch sehr entgegensehne. Weißt du ungefähr, für wann das Album angekündigt ist?
Ich meine Oktober. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ein bisschen müssen wir noch warten. Ne?
Zweite Jahreshälfte. Ich bin tatsächlich gar nicht so euphorisch wie du, was jetzt gar nicht so sehr an dem Song liegt, aber Alter, ist der Sound scheiße. Was haben die bitte mit Floor gemacht? Die ist praktisch nicht zu hören, ey. Die haben die so in den Hintergrund
gerückt. Ja, ich hatte immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das, also fand ich in dem Video jetzt auch nicht so geil, aber es klingt ja oft in so einem YouTube-Video mal auch gerne anders, als wenn du den Song, ich weiß nicht, auf diese habe ich mir den jetzt zum Beispiel noch nicht angehört. Der müsste da ja mittlerweile aber auch gelandet sein. Ist der Sound da genauso bescheiden?
Das ist komplett der gleiche Mix. Also das ist genauso scheiße, ja. Ich hatte mir so ein, ist vielleicht auch mal eine kleine Empfehlung, ich hatte mir ein Reaction-Video angeguckt, ich hasse das ja eigentlich, ne, aber ich wollte mal so ein bisschen Meinung hören von einem YouTube-Kanal, der heißt Tank the Tech, der ist irgendwie Gitarrtechniker und Rowdy, witzigerweise gerade mit Orden Ogan unterwegs in Good Old Germany, ist eigentlich aber Ami. Und der hat halt Nightwish Reaction Video gemacht, obwohl er eigentlich, also er sagt, Nightwish liebt er, obwohl eigentlich mehr so Black und Death Metal so seins ist, aber trotzdem liebt er die. Egal, der hat sich ziemlich über den Sound auch ausgekotzt. Aber was eigentlich geil war, das war so ein Twitch-Video und da lief halt unten der Chat mit und hat einer geschrieben, Night by Wish.com bestellt. Und das fand ich irgendwie, fand ich jetzt für den Sound zumindest irgendwie einigermaßen passend.
Ja, krass. Also den wollte ich jetzt eigentlich nicht überbewerten, weil es halt nur ein Video war, was ich gesehen habe. Aber wenn das jetzt schon die HQ-Aufnahme war und das auf Platte oder auf Single jetzt genauso klingt, naja, da mal gucken, wie so der Rest wird. Ja, aber ja, den Song an sich fand ich ziemlich stark.
Der Song ist cool, bisschen langes Intro, bisschen viel Blabla wieder, ne? Also die heben schon
ganz schön ab. Ja, halt mal gerne.
Ja, da wird ja wahrscheinlich auf dem Album nicht so sein. Yesterwind heißt das übrigens, das Album. Und der hatte auch noch eine Sache gesagt, die ein bisschen hoffen lässt. Der sagt, wäre nicht das erste Mal, dass eine Band nach massiver Kritik bei Vorab-Singles sagt, okay, wir schmeißen es nochmal durch die Mische. Also wir lassen es nochmal nachmixen oder so. Also wenn man dann erstmal mitkriegt, so boah, die Leute sagen, Song geil, Sound scheiße, wäre nicht das erste Mal, dass die sagen, ja, wir packen es nochmal auf.
Aber was ich mich bei solchen Nummern immer frage, irgendjemand nimmt das doch ab und die Band hat das doch auch mal gehört.
Ja.
Also ich meine,
ja, ich meine,
keiner oder.
Die Kritik daran, dass Flor Jansen halt im Hintergrund, in den Hintergrund gemischt ist, ist ja jetzt nicht neu. Das war ja auf den letzten beiden Alben auch schon so, wenn auch nicht so krass. Und also ich habe es nicht so empfunden, aber es gab diese Kritik. Und die Rockhard, kann ich mich nur erinnern, hat bei der Endless Forms damals auch sowas geschrieben, wie man hat den Eindruck, dass Thomas nie wieder sich so abhängig machen will von der Sängerin wie bei Taya. Weil er zweimal jetzt damit schon auf die Schnauze gefallen ist und gesagt hat, die darf einfach nicht so diese dominante Stellung in dem Sound haben.
Ja gut, die hat er Annette die jetzt. So
ja, komplett, also das
weiß ich nicht. Die wurde ja auch so ein bisschen geschasst, ne?
Also wenn das so wäre, dann wäre der ein ziemlich armes Würstchen, was nicht erkennt, was für eine großartige Sängerin der da an Bord hat, ne? Naja, egal, aber ja, ich bleib gespannt. Ich freue mich trotzdem, aber ein bisschen schlechtes Gefühl habe ich dabei, ehrlich gesagt. Also wenn das so wird, soundmäßig,
dann. Ja, also ich verstehe die Kritik. Wie gesagt, ich hatte nur gehofft, dass das irgendwie dann ja dem YouTube-Video geschuldet war.
Ja.
Dass da vielleicht nicht so die Daten in der Auflösung angekommen sind, wie sie denn später auf den Musikdiensten oder der CD dann landen.
Ne? Ja.
Aber gut, wird man sehen.
Ich habe, wir können es auch eben kurz vorziehen. Hast du irgendwas, wo du dich drauf freust gerade? Oder nee, anders. Hast du was du gerade hörst, akut?
Ja, auch. Also.
Dann lass das mal eben vorziehen. Wir haben noch ein bisschen anderes Zeug, aber.
Ja, genau. Also worauf ich mich freue, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist halt auf Grund des Songs, also jetzt nicht des Sounds, aber des Songs halt die neue Nightwish, aber die lässt dann ja noch ein bisschen auf sich warten. Und mitunter kann ich mich da noch etwas länger drauf freuen. Aber ich denke mal, bis dahin werden die auch nochmal den einen oder anderen Song nachziehen, ne, wenn die da jetzt nicht nochmal komplett in eine neue Mische gehen. Ja, was höre ich jetzt so? Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, worüber diese Folge geht. Und ich habe natürlich der aktuellen Carrie King-Platte einen Großteil der Aufmerksamkeit geschenkt. Denn das wäre ja so die Platte, auf die ich mich zuletzt sehr gefreut habe. Ob gerechtfertigt oder nicht, ob lasse ich dann gleich mal unserer Kritik.
Ja.
Davon abseits war ich größtenteils etwas unmetallisch musikalisch unterwegs. Ich habe so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so eine Band, ich werde keinem was sagen, Saint-Germain heißen die, beziehungsweise ist ein Künstler, der da mit anderen Künstlern zusammenarbeitet und irgendwie so ein New Jazz Elektro macht. Das finde ich so unterwegs mal so ganz chillig oder hat mich so ein bisschen gecatcht über die letzten Tage. Abseits davon wird es dann auch nicht wesentlich metallischer. Ich habe ein bisschen so mal in den Backkatalog von Bodo Wartke reingehört, der momentan auf Social Media wieder richtig abräumt.
Ja, wobei der auf Insta, ne?
Muss, ohne der war Ende, schon, ey. Ja, aber der war ja schon kurioserweise durch Reaction-Videos zur Frühzeit von YouTube, die in Deutschland ankam, da war der ja schon ein Thema gewesen, so bei einigen Reactern, wo das so gerade angefangen hat. Dann war der irgendwie eine Zeit lang mal gefühlt in der Versenkung geschwunden, jetzt gerade räumt er wieder so ein bisschen ab und ja, ist halt irgendwie auch ganz cool und mal sowas komplett anderes. Ansonsten lief bei mir noch so ein bisschen Udo Lindenberg in letzter Zeit. Ich habe mal wieder ein bisschen die Beatles konsumiert und vielleicht, um die metallische Fraktion etwas gnädiger zu stimmen, auch ein bisschen Joey Bonamassa. Aber das war es dann auch so in letzter Zeit. Wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich habe eine etwas, anders, ich fange erstmal an. Ich bin mal wieder ziemlich black-metallisch unterwegs, möglicherweise auch ein wenig durch den Kerry in die Richtung gedrückt, in die Extreme-Metal-Richtung. Ich höre gerade Asak-Raum. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Das ist, nee, das sagt mir jetzt gerade zumindest spontan nicht.
Das ist so eine True-Black-Metal-Band aus Niederlanden und noch irgendwoher. Mhm. Also ich weiß es gerade nicht mehr. Die waren irgendwie, Niederlande und früher mal Norwegen, heute nur noch Niederlande. Und das Album heißt Wail of Death, das aktuelle, Wail of Death Ruptured, und ist von vom letzten Jahr, und das ist bockstark, also sowas von böser, finsterer, ultra harter Black Metal. Also wirklich, wirklich geil. Bisschen special ist, reine Frauenband, also ne, in so einem True Black Metal jetzt auch nicht ganz so häufig. Sehr, sehr cool. Kleiner Haken an der ganzen Sache ist, ich bin mir nicht so ganz sicher, wo die so NSBM-mäßig zu verorten sind. Also ich glaube, das ist jetzt keine NSBM-Band. Die spielen auch dieses Jahr auf dem Wacken. Ich glaube, da wird Wacken sich nicht trauen. Nee, allerdings hat die, ich glaube, es war die Sängerin mal irgendwie vor ein paar Jahren, also die gibt es seit 2017, kurz nach der Gründung war das, meine ich, hat die mal in einem Interview ziemlich einen Scheiß über Euthanasie und so abgelassen. Das ist, soweit ich weiß, das einzige Mal gewesen.
Jeder true Black Metaller ever.
Ja.
Na, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber ja. Da kennen wir auch noch ein paar andere Bands, die in ihrer Frühphase auch gehörig übers Leder gezogen haben.
Ja, also ich will die jetzt auch nicht irgendwie deswegen abkanzeln, so deswegen würde ich jetzt da mal sagen, solange wieder jetzt nicht die Hinweise sich verdichten, ne, so Second Chance sozusagen, und weil musikalisch ist das wirklich bombengeil. Also das
sollte man mal im Auge behalten.
Ja, also wer so auf True Black Metal steht,
Hammer. Niederländisches, sind glaube ich auch zwei Mädels, auch so eine Black Metal Band, auch so mehr so im Truen Black Metal verortet. Vielleicht kennst du die Durdeswans.
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Ja, auch ganz cool. Da hatte ich mir vor, weiß nicht, 2-3 Jahren mal irgendwie das Album geholt, aber seitdem auch irgendwie wieder nichts Neues von gehört, aber
Bei Asak-Raum habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die gerade ziemlich durchs Dorf getrieben werden. Also wie gesagt, die spielen auf dem Wacken so, ne? Und das ist schon eine Ansage. Aber wie gesagt, ey, hör mal rein, es ist wirklich brutalst geiler Scheiß, muss ich echt sagen. So, wirklich, wirklich cool. Ohne Schnickschnack, einfach nur böse, finster, true Norwegian Black Metal aus den Niederlanden sozusagen. Apropos Wacken, Mathis, ich fahre ja hin dieses Jahr. Mhm. Und ich habe mir mal schon mal ein paar Bands rausgeschrieben, die ich mir gerne angucken möchte. Und die würde ich dir gerne einmal mal vorlesen. Es ist nicht so eine wahnsinnig lange Liste erstmal. War nur so beim Überfliegen des Billings habe ich mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Und zwar würde ich gerne gucken Accept. Ich denke, da macht man nichts falsch.
Kannst du dir immer geben.
Amon Amarth, weil ich bin da und dann ist es sozusagen gratis, ja, sonst würde ich da jetzt kein Geld mehr für ausgeben.
Immer eine fette Show. Ja. Immer eine fette Show.
Dann
geht auf jeden Fall nicht scheiße.
Dann die gerade erwähnten Asak-Raum, Hellripper natürlich, Hellripper, yeah.
Ja, klar.
Und totales Kontrastprogramm, Blind Guardian und Brutus. Brutus haben wir ja gesehen auf dem Rockhard, war absolut eine Macht, allerdings das komplette Gegenteil von Hellripper. Und auch nicht wirklich Blind Guardian.
Die Antithese.
Ja, dann würde ich gerne, da wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit den Augen rollen, ich würde mir, glaube ich, trotzdem Bülent Ceylan geben. Der spielt da nämlich mit seiner Metal-Truppe. Ich werde mal reingucken, wenn es fürchterlich ist, werde ich mich verziehen. Dann werde ich mir geben, und jetzt wird es richtig schlimm und wackenesk, sozusagen Feuerschwanz.
Gut, das habe ich mir gedacht, nach den Lobeshymnen auf das letzte Album, was aber zugegebenermaßen ja wirklich gar nicht schlecht war. Das ist bei uns beiden ja gar nicht übel weggekommen.
Vor allen Dingen habe ich mir letztens, ich war in Holland hier bei so einem Campingladen da unterwegs, und auf dem Rückweg habe ich die Platte gehört und dann habe ich die mal weiter gehört. Wir haben ja nach dem letzten regulären Song Schluss gemacht. Danach kommt aber noch ein komplettes Live-Album auf der letzten Scheibe, und das wurde in Wacken vor 2 Jahren aufgenommen. Und das ist schon echt witzig und echt geil, was sie da abgefeiert haben. So, also da habe ich mir gedacht, naja, komm, also wenn die Show so gut ist, wie sie sich anhört, dann riskierst du zumindest mal ein Viertelstündchen. So, ne? Und wenn es dann scheiße ist, kann es immer nur gehen. Dann trotz meiner Schmähreden in unserer letzten Zeitgeist-Folge werde ich mir Insomnium geben, die da auch spielen. Mhm. Und nach Asak-Raum und Hellripper ist es ja noch nicht finster genug. Deswegen kommt jetzt nochmal 4 Black Metal Bands, nämlich Mayhem, Vatain, Cradle of Filth und Behemoth noch hinten dran.
Ja.
Das ist jetzt erstmal so mein Pflichtprogramm. Da wird sicherlich noch eine ganze Menge dazukommen.
Würde ich auch alle mitnehmen, wenn ich da wäre.
Es ist schon mächtig, ne? Also Das ist schon krass, was da so über die Bühne geacht wird. Ne? Ich meine, die Running Order ist noch nicht raus. Das heißt, man weiß jetzt auch noch nicht, ob da Überschneidungen drin sind und das halt auch nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und generell bin ich jetzt auch nicht so derjenige, der dann irgendwie um 1 Uhr nachts dann noch die letzte Band dann gucken muss. So, wir werden sehen. Ich werde berichten. Apropos Festival, Mathis, wir nähern uns langsam unserem eigentlichen Thema, aber es gibt eine richtig gute Nachricht, die ich so hart gefeiert habe und du wahrscheinlich auch und alle, die uns kennen, wahrscheinlich auch und es mitgekriegt haben. Das Team mit Stil ist wieder da und es ist auf dem alten Gelände in Castrop-Rauxel an der Waldbühne.
Ja, ich bin baff. Also ich hatte irgendwie sowas am Rande mitbekommen, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob es dann tatsächlich auch am alten Gelände ist.
Ja, es ist wieder an der Wartburgstraße. Ich glaube, ohne jetzt Scheiß erzählen zu wollen, ich glaube, es ist am 10. August. Ich schaue mal gerade ganz schnell nach. Müsste aber, es ist die Woche nach dem Wacken halt, ne? Der Samstag nach dem Wacken. Und müsste der 10. sein. Ein Flyer oder so haben sie jetzt noch nicht. Aber die sind auf jeden Fall am Start wieder. Die sind wieder da.
Ja, geil. Coole Sache.
Der Hardy hatte mich auf dem Rockhard schon so ein bisschen gespoilert. Da war es noch nicht hundertprozentig klar, aber es sah schon sehr gut aus. Und dann hatte der mich kurz gespoilert und hatte gesagt, ja, hier, halt mal die Augen auf, kann sein, dass wir wieder an der Waldbühne sind. Mhm. So, wir werden uns in den nächsten Tagen äußern. Und ja, haben sie gemacht. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig. Wird super.
Ja, wie auch immer die das hinbekommen haben, ne? Aber geil. Ja. Super.
So, und jetzt kommen wir zu uns selbst sozusagen. Sollen wir ein bisschen Feedback machen?
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch überschaubar tatsächlich. Und das soll nicht so sein, Leute. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, dann geht bitte auf unsere Homepage rostundstahl.de und schreibt uns Kommentare zu unseren einzelnen Folgen. Und wenn ihr dann keinen riesengroßen Scheiß schreibt, dann lese ich euch hier auch vermutlich vor. Und uns hat geschrieben Andreas S. mal wieder. Am 28.05. schon. Und zwar hat er geschrieben, hi ihr zwei, super Folge, die eines meiner Lieblingsgenres beleuchtet. Danke dafür. Es geht um die Melodeath-Folge. Mit allen Bands außer Arch Enemy gehe ich mit und natürlich insbesondere mit Insomnium. Also der ist da eher auf deiner Seite, der gute Andreas. So wie ihr es sagt, ist es dann auch bei mir. Entweder es zündet oder halt nicht. Es gibt Schlüsselmomente, die einem begegnen und zack ist es auf einmal die Lieblingsband, wie im Falle von Insomnium. Jahrelang im Rockhard die ganzseitige Werbung gesehen und nie beachtet. Dann in die Shadows of the Dying Sun bei YouTube reingehört und sofort den ganzen Backkatalog gekauft. So hammer war der Eindruck, der bis heute anhält. Anspieltipp Pale Morningstar. Ähnlich war es mit Evergrey. Also, gewusst, dass es sie gibt und zufällig mal bei YouTube das Lied King of Errors gesehen und es hat wunderbar gepasst. Ist ja nicht so euer Fall, aber vielleicht komme ich mit dem Song In Orbit an euch ran. Ja, tatsächlich mag ich den Song wahnsinnig. Der ist auch schon ein paar Jahre alt und Flor Jansen singt mit. Das ist immer schon eine Bank.
Also ich habe jetzt auch überhaupt nichts gegen Evergrey. Ich auch nicht. Das ist eine Band, die ich immer nur so nuanciert mal verfolgt habe. Aber ja klar, vielleicht definitiv nochmal etwas intensiver hören, aber was ich bis jetzt so gehört hatte, hat mir auch eigentlich immer ganz gut gefallen.
Also bei mir also ein bisschen unterm Radar tatsächlich, aber dagegen habe ich auch nichts. Und gerade der Song, den du hier nennst, Andreas, den In Orbit, wie gesagt, Duett mit Flor Jansen, was will man mehr? Ne? Also. Er schreibt weiter, oder bei Obscura, da habe ich einen Artikel im Rockhard gelesen, der mich angesprochen hat und zack, wieder ein Volltreffer, Anspieltipp, Devoured Usurper. Ihr wisst, was ich meine.
Usurpator,
genau. Bei mir rotiert gerade mit Anspieltipp Wulfhard, The Flood, Textures, Singularity, Heathen, Hypnotized, Meshuggah, Pravus. Bis auf Meshuggah, über die wir jetzt hier schon ein paar Mal geredet hatten, in unserer Was hörst du gerade Kategorie, bin ich da ehrlich gesagt komplett raus. Wulfhard wollte ich immer mal mir geben, aber Textures und Heathen auch nicht wirklich drin. Wie ist das bei dir?
Ja, Texture ist vor einer ganzen Weile mal Heathen, weiß ich nicht, auch schon ein, zwei Mal auf dem Rockhard gesehen. Ich glaube, zweimal waren sie da, oder?
Ich weiß es nicht.
Ja, auch cool, aber auch, wie gesagt, so Bands, die ich jetzt nicht so verfolgt habe in ihrer Zeit. Also ich meine, insbesondere Heathen gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Das ist ja auch so eine der US-Thrash Größen, kann man fast sagen. Ist vielleicht nicht ganz zu den Big Four zu zählen, aber definitiv eine coole Band. Ne? Muss aber ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich von denen überhaupt ein Album im Schrank stehen habe.
Ja. Gut, bringen wir den Kommentar von Andreas eben über die Ziellinie. Ich freue mich schon auf. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge progressiver Extrem-Metal machen. Mit Meshuggah und Obscura hätte ich da schon zwei Favoriten. Wie war eigentlich das Rockhard-Festival? Grüße, Andreas. Ja. Ja, Rockhard, wie gesagt, kommt vielleicht noch eine eigene Folge. Deswegen wollen wir jetzt hier nicht vorgreifen. Ansonsten sollte die Folge nicht kommen, werden wir irgendwann noch mal ein bisschen mehr drüber quatschen.
Hier. Ja, dann greifen wir es einfach in unserer nächsten regulären Folge auf oder so. Ich meine, genau, wie dazwischen sollten wir da mal zurande kommen. Ja.
Also und, man kann, glaube ich, sagen, wir haben es überlebt. Das ist schon mal die gute Nachricht und alles andere dann zu einem anderen Zeitpunkt. So, dann hat uns geschrieben Jürgen am 5.6.24 um 20.12 Uhr. Mein Gott, warum schreibe ich eigentlich die Uhrzeit dabei? Egal. Gute, ihr zwei. Ich beziehe mich nochmal auf den Post von Jörn. Er redet, es geht um die Folge Alte Helden. Auf den Post von Jörn oben bezüglich Priest, auch wenn der nun schon länger her ist, hatte glücklicherweise die Gelegenheit, in diesem Jahr erst Judas Priest in Frankfurt Festhalle und im Mai KK's Priest im Kolossal Aschaffenburg Clubtour zu sehen. Ich muss sagen, dass mich Tom the Ripper Owens schon echt überzeugt hat. Gerade bei Songs wie Beyond the Realm of Death oder Victim of Changes war er überraschend. Natürlich muss man den Altersunterschied zwischen ihm, 57, und Rob, 72, entsprechend berücksichtigen. Mich würde mal interessieren, wie Mattes das so sieht. Er hat ja auch beide gesehen, in Dortmund und Rockhard Festival. Viele Grüße und Rock on Jürgen. Ja, Mattes.
Also ich bin ja tatsächlich in einer sehr, sehr ähnlichen Situation, weil ich ja auch das Vergnügen hatte, die so quasi relativ kurz hintereinander zu sehen. Und meine Meinung zu Rob oder zu dem Konzert hatte ich ja schon kurz verlautbaren lassen. Fand ich super. Ich fand auch Robs Leistung, gerade ob seines Alters, ziemlich geil. Jetzt hatte ich auch den Ripper mal dann live mit KK's Priest gesehen. Und also die Leistung war nicht minder beeindruckend. Das war wirklich allererste Sahne, hat mir sehr gut gefallen, der Auftritt. Und ich kann da einfach nur absolut mitgehen. Das waren beides sehr, sehr phänomenal gute Auftritte. Beide haben stark performt. Und ich meine, kann ja auch alles gern so nebeneinander existieren. Ne? Also ja, ich finde ja, muss ja kein Entweder-Oder geben, sondern man sollte mitnehmen, was geht. Ne? Gerade noch so einen alten Helden der alten Schule wie Rob noch mal live zu sehen. Die Gelegenheit wird es wahrscheinlich nicht mehr so zu tausendfach in diesem Leben geben. Aber wie gesagt, der Ripper macht einen verdammt guten Job, war super an den Vocals gewesen und da hast du eigentlich auch nichts vermisst. Ne? Also kam auch das richtige Priest-Flair für mich hoch. War einfach ziemlich stark gewesen, der Auftritt.
Ja. Ja, ich fand den Auftritt auch ganz geil, eigentlich den KK's Priest-Auftritt. Priest selber habe ich ja, ich habe die noch nie gesehen. Habe ich, glaube ich, auch so gesagt, ne, in unserer Altheldenfolge.
Hast du, glaube ich, schon mal behauptet und ich hatte, glaube ich, mal behauptet, warst du nicht mal mit auf einem meiner, diverse Priest-Konzerte waren es jetzt nicht, aber ich glaube so vier, fünf Mal habe ich es jetzt gesehen.
Ich bin mir, über die ganzen glaube nicht, ich glaube, das wüsste ich noch, aber ja. Keine Ahnung, vielleicht gebe ich es mir irgendwann nochmal, wenn es nochmal die Chance gibt, aber schöner wäre eigentlich irgendwie so eine Festivalshow oder so. Aber das ist selten bei denen, ne? Das ist extrem selten.
Ja, ich meine, machen ja selber eine ausgedehnte Tour. Ich meine, wenn es mal passt, ne? Vielleicht touren sie dann auch so ein bisschen an den Festivals vorbei. Das war ja auch immer, glaube ich, so beim Motorhead so das Problem. Wenn du nicht gerade ein Riesenfestival warst, warum die nie auf dem Rockhard gespielt haben. Die haben immer im Herbst, Winter getourt. Ne? Und dann nur für einen so einen Auftritt, dann fürs Rockhard Lemmy mal aus den Staaten einzufliegen. Ne? Das rentiert sich mitunter dann vielleicht auch nicht. Das war zumindest immer so der Grund, wie mir mal zugetragen wurde, warum es die noch nie auf den Rockhard geschafft hatten zu ihrer Zeit.
Ja. Ja, cool. Mattes, wir nähern uns unserem eigentlichen Inhalt, unserer Zeitgeist-Besprechung. Ich tendiere dazu, du kannst mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich tendiere dazu, die Kerry King als zweites zu besprechen. Oder bist du da total dagegen?
Nee, total nicht. Das ist jetzt, ich muss einfach nochmal wieder ein bisschen scrollen.
Ich habe es auch in einer anderen Reihenfolge aufgeschrieben. Aber ich würde gerne mit den Zweitplatzierten anfangen, nämlich mit Freedom Call, Silver Romans.
Jetzt verarscht du mich gerade, oder?
Yep, genau. Natürlich reden wir über Sebastian Bach mit Child Within the Man.
Da gibt es ja noch irgendwas in den letzten Metern passiert, was ich nie auf dem Schirm hatte. Da hättest du mich jetzt ganz schön in die Schulitäten gebracht.
Nein,
aber Freedom Call, die hatten glaube ich, nicht eine einzige Stimme.
Ich wollte gerade sagen, tatsächlich Freedom Call die stolze Zahl von 0 Stimmen auf sich vereinigen können. Damit sind sie auch die einzigen. Tatsächlich Six Feet Under hat auch nicht wirklich was abgekriegt, eine Stimme oder so.
Ja, immerhin.
Und Tarot, die nicht die Band von Marco Jettala sind, konnten auch nicht mehr. Und
was, Warlord auch nicht mehr. Was wir zu Beginn aber auch nicht wussten.
Ja. Und ja, es ist mal wieder nicht Riot V geworden. Sorry, Ramona. Aber die waren jetzt zum zweiten Mal drin. Aber ja, Accept ist es auch nicht geworden. Auf die hätte ich mich auch sehr gefreut. Aber wir sind auch zufrieden mit dem, was wir haben. Nämlich Sebastian Bach und Kerry King. Und ich würde tatsächlich gerne mit dem Sebi anfangen. Mit dem alten Schwerenöter.
Also wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich ja als zweites, nachdem sich schon Kerry King so ein bisschen abgezeichnet hatte, eigentlich auf Accept noch getippt. Na, aber gut, es ist Sebastian Bach geworden. Was ein bisschen interessant heute in unserer Folge ist, wir besprechen ja eigentlich so zwei Protagonisten, wo man sagen kann, dass zumindest ja, die Bands vielleicht noch oder die alten Bands vielleicht noch eine etwas größere Rolle so in ihrer musikalischen Schaffensphase gespielt haben als ihre Solo-Projekte. Ich meine, gerade bei Kerry King ist es eher ganz frisch. Sebastian Bach hat schon mal ein bisschen was gemacht und war auch abseits der ganzen Sachen schon sehr aktiv. Ich würde wie immer mal mit so ein paar Worten über den Künstler einsteigen. Ne, nichts Großes, nichts Langes, aber damit mal alle unsere Hörer dann auch, die Sebastian Bach jetzt nicht so auf den Schirm haben, ja, so ein bisschen mal was drüber erfahren, ohne jetzt groß nachlesen zu müssen.
Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von den Gilmore Girls, aber nein.
Ja, vielleicht. Fangen wir mal an. Also Sebastian Bach ist ja auch nur der Künstlername, ne? Eigentlich Sebastian Philipp Birk.
Komisch. Ich hätte ja gedacht, der ist eigentlich auch noch Johann Sebastian. Aber gut.
Ja, das wäre noch gewesen, ne? Oder wie spricht er sich denn selber aus? Bach oder sagt er Back?
Ja, wahrscheinlich. Ja, also in den Videoclips, die gerade laufen, ist er nicht selber, aber da wird er immer anmoderiert oder hier und da mal anmoderiert mit Back tatsächlich. Sebastian Back.
Na gut.
Ich denke mal, die Amis kriegen es nicht anders hin, deswegen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Im April 68 geboren worden, ist ein kanadisch-amerikanischer Sänger. Er wurde als Frontmann der Hardrock-Band Skid Row von 87 bis 96 bekannt und hat auch unter anderem in ein paar Formaten mitgewirkt, in Filmen wie Trailer Park Boys, glaube ich in den USA ein bisschen größer als hier, aber ich glaube, die Staffeln gab es oder gibt es auf Netflix, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich hatte mal so reingeseppt, aber das ist mir jetzt irgendwie auch nicht so groß angeschaut, aber hat wohl so seine Fanscharen. The Masked Singer hat daran teilgenommen und wie du gerade schon erwähnt hast, die Gilmore Girls ist wahrscheinlich dann ja so der bekannteste Ableger hier, ist ja eine ziemlich große Serie mal gewesen.
Ja, der hieß der irgendwie Gil, ne, auch noch, also der
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ja, doch, ich glaube, die Rolle ist Gil. Ich habe ihn da nur, glaube ich, nur 10 Sekunden drin gesehen. Ich weiß, dass meine Mutter und meine Schwester das früher immer geguckt haben. Und dann irgendwann saß ich dabei oder bin gerade reingekommen und habe gesagt, ach, das ist doch der Sebastian Bach. Aber ich habe den da nur irgendwie gesehen, wie er gerade eine Gitarre in den Kofferraum einlädt. Und der Rest der Serie hat mich dann nicht mehr so ganz interessiert, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe, glaube ich, von der Serie mehr gesehen, als ich sehen wollte. Aber hatte das jetzt irgendwie auch nicht auf dem Schirm, bis ich das hier nochmal gelesen hatte. Lass mich raten,
deine damalige Partnerin hat dich gezwungen.
Nicht nur eine.
Ja.
Nein, ich habe das natürlich voll gerne geguckt. Sebastian Bach wurde auf den Bahamas geboren und wuchs in Peterborough, Ontario auf. Und sein Vater David Birk war ein bekannter Maler, was hier gleich noch eine kleine Rolle spielen wird. Mhm. Mit 8 Jahren trat er einem Kirchenchor bei und entdeckte dabei seine Leidenschaft für Singen. 1987 wurde er dann Leadsänger von Skid Row, deren erste beide Alben dann auch relativ große kommerzielle Erfolge erzielten. Verließ die Band dann allerdings 96 nach internen Konflikten, wie es immer so schön
heißt.
Ja,
das war im Streit, ne? Das war nicht so ganz sauber, ne?
Ja, so ganz guten war nicht, aber ich glaube, aktuell gibt's ja auch wieder einiges Rumor mit so irgendwelchen Reunion-Shows, aber das habe ich jetzt auch alles gar nicht so im Großen auf dem Schirm und wer da überhaupt noch insgesamt mit am Start wäre. Wie gesagt, zu seinem Werdegang noch danach hat er in ein paar Broadway-Produktionen wie Jekyll und Hyde mitgespielt oder der Rocky Horror Show. Moderierte unter anderem die VH1-Show Forever Wild. Und ab 2006 konzentrierte er sich dann auf seine Solo- und TV-Karriere. Er veröffentlichte mehrere Solo-Alben, darunter im Jahr 2007 Angel Down und in 2014 Give Him Hell. Er trat auch in den Reality-Shows wie Supergroup und Celebrity Rap Superstar auf. 2023 nahm er dann an The Masked Singer teil, wie gerade schon erwähnt, und veröffentlicht sein erstes neues Lied seit 10 Jahren. Und sein Album Child Within the Man erschien jetzt im Mai 2024. Um das wird es dann jetzt gleich gehen. Des Weiteren hat er 3 Kinder und lebt mit seiner Frau Susan in Los Angeles. Und vielleicht noch ganz interessant, 2017 unterzog er sich eine Operation aufgrund von Stimmproblemen. So viel zur Personalie
Sebastian Bach. Also ich muss sagen, ich habe von Sebastian Bach Solo bis jetzt hier noch nie irgendwas gehört, bewusst.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals in die Angel Down reingehört habe, aber das ist so komplett aus meinem Kosmos verschwunden. Mhm.
Und von bei Skid Row, ne, hier ein bisschen spät geboren, auch nur eigentlich das Debütalbum, das selbstbetitelte, was anderes besitze ich davon nicht. Und ich weiß, dass unser Kumpel André, der ist ziemlicher Skid Row-Fan, der hat mich jetzt auch auf Sebastian Bach gebracht, schon im Vorfeld, und hat mir die ersten Videos gezeigt, die jetzt zu dem Album kamen und so. Und also Skid Row, ja, das war bestimmt in seiner Zeit eine geile Nummer, aber das war halt 89, ne? So, da. Da war ich, wie alt war ich da? 7? So,
ne, nicht. Ja, gut, 6 die Zeit haben wir aktiv nicht miterlebt. Haben wir auch schon mal am Rande so in unserer Hermel-Folge besprochen. Soll ja jetzt des Weiteren gar nicht hier so Thema sein.
Aber von daher, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wie gesagt, ich kenne das Album, das Debütalbum, das gefällt mir auch sehr gut, ist cool, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Skid Row-Fan bin oder so, oder Sebastian Bach-Fan. Mhm. Aber das kann sich ja ändern, wenn wir jetzt gleich über die Platte reden, die übrigens, ich nehme es vorweg, in der Rockart 8 Punkte gekriegt hat. Und ein durchaus positives Review mit ein paar negativen Aspekten, aber gut, ist halt ein Review. Mhm. Ja, wollen wir mal wieder, wie immer, einzeln uns die Songs angucken? Machen wir, ne? Ist Zeitgeist-Time.
Ja, vorab können wir noch mal kurz über das Artwork reden.
Ah ja, genau, stimmt. Und, das müssen wir uns ja auch noch anschauen.
Vielleicht noch ganz kurz noch 2, 3 Hardfacts hierzu. Am 10. Mai 2024 veröffentlicht, also auch noch gar nicht so super lange draußen, via Raining Phoenix Music. Interessanterweise genau wie das Kerry King Album gleich. Ob es global darüber erschienen ist, weiß ich nicht. Das war jetzt so das Label, was ich unserer
Enzyklopädie. Oh, das ist mehr Zusammenhang, als du denkst. Jetzt nicht, was das Label angeht, aber was die Videos angeht. Aber
später. Ja, es mag sein, auf jeden Fall. Ja, diesem Label veröffentlicht, wie auch die andere Platte, die wir gleich besprechen werden. Es gab vorab, glaube ich, 4 Videos sogar. Einmal What Do I Got to Lose, Everybody Bleeds, Hold On to the Dream und Freedom.
Was einfach
und,
auch die ersten 4 Songs auf dem Album sind.
Ja. Oder so. Genau. Und wenn du magst, können wir mal kurz über das Artwork schnacken.
Ja, du hattest ja schon gesagt, dass es eine Rolle spielt, dass sein Vater Maler war. Das möchtest du jetzt bestimmt dazu sagen.
Genau. Also hier im Artwork taucht quasi Sebastians Vater wieder auf, ne, der dieses wohl auch über mehrere Dekaden hinweg gestaltet hat. Das ist wohl ein Bild, was über die Zeit so ein bisschen gewachsen ist, was man vielleicht auch in den verschiedenen Stadien mutmaßlich von Sebastian, also ich meine offenkundig relativ weit im Vordergrund vorne drauf, wie man ihn heute kennt. Und ich denke mal, dass die Kindheitsabbilder da drauf einmal den Jungen auf der rechten Seite und dann noch einmal so ein Facepaint von ihm, dass das halt auch der junge Sebastian Bach ist. Und entsprechend ist das Bild wohl über so ein paar Dekaden gewachsen. Ja.
Also er hatte in einem Rockart-Interview hat er gesagt, dass er dieses Bild irgendwie in den Unterlagen seines Vaters gefunden hat. Ich meine, der wäre irgendwann gestorben, der Vater, ohne jetzt
Der lebt heute nicht mehr.
Jetzt meine ich noch nicht so lange tot, aber kann ich mich jetzt auch irren. Mhm. Auf jeden Fall hat er das wohl in den Unterlagen gefunden und der sagte, also da wurde ihm dann erstmal auch so richtig klar, wie stolz sein Vater wohl auf ihn war. Das, ne, weil er ihn ja da als Rockstar mit Mikrofon in der Hand und so, ne? Genau, dann lass mal inhaltlich drauf eingehen. Du hast gerade schon gesagt, wir sehen, also ist eine Collage, ne? Also ganz kleine so Collage.
Kann ich bezeichnen.
Ja, wir sehen erstmal eine Wiese mit irgendwie ein, zwei Farmgebäuden im Hintergrund und im Vordergrund steht ein relativ altes Auto, ne, wo man die Vorderseite von sieht.
Ja, so ein Buick oder
sowas, so ein 50er, 60er Jahre Ding, so ein Ami-Auto irgendwie, ne? Und davor noch eine weiße Katze, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall das Nummernschild ist halt
so ein bisschen
der Albumtitel.
Schemenhaft auch, ne? So fast so geisterhaft wirkt sie, so leicht transluzent.
Ja.
Ja, war vielleicht mal der Familienkater oder so, der dann in dem giftigen Gras umgekommen ist. So ganz gesund sieht die Wiese auf jeden Fall nicht aus.
Ja, das stimmt, jetzt wo du das sagst. Naja, auf jeden Fall, der Albumtitel ist das Nummernschild. Child Within the Man ist das Kennzeichen von dem Auto. Dann sieht man, also das, was einem wahrscheinlich so als allererstes ins Auge springt, ist dieser reingefadete, große, junge Sebastian Bach auf der Bühne. Ne?
Ja.
Also offensichtlich in Bühnenpose, offenes Haar, weht im Wind, hält ein Mikrofon in der rechten Hand, hat eine ganze Menge Armbänder an dem Arm, ist schon tätowiert. Also ja, er sieht sehr, sehr jung da noch aus. Also, also wirklich jung und auch dieses leicht androgyne 80er Jahre Hair Metal Bands, ne? So, ne?
Ja.
Also kein Bartstoppel, kein gar nichts, ne?
Nee, könnte so ein, weiß ich nicht, Abbild so aus seiner, ja, Zeit bei Skid Row sein, mutmaßlich.
Ja, genau. Da wird er so in seinen 20ern oder so gewesen sein, ne? Oder, ja, weiß ich nicht. Genau, dann sieht man auf der rechten Seite, neben dem Auto läuft offenbar ein junger Sebastian Bach, aber wirklich jung, also wie alt ist der da, 8 oder 10 oder so, läuft auf einen zu. Und davor nochmal, so fast geisterhaft, auch nochmal, ne? So im Vordergrund, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber man guckt quasi so durch den einen durch auf den anderen.
Gesicht, so im Hintergrund untergehend, ne? Weiß nicht, ob er da schon ein bisschen älter sein soll, wirkt fast so,
ne?
So ein kleines bisschen älter als der Junge, der da läuft. Ja.
Ja, dann
sehr bunt insgesamt auch, ne, durch so ein bisschen das Farbspiel auf so einer Farm oder wo das sein soll.
Ja, genau, das ist irgendwie so eine Farm, vorne halt sehr grün und blau gehalten, dann der Himmel sehr blau, ein paar weiße Wolken, links so ein paar Äste von so einem Efeu oder von so einem Baum, ich weiß nicht genau. Und dann ist ja noch recht spannend, über dem Auto sieht man dann irgendwie so eine Kreuzigungsszene, ne?
Ja, genau, irgendwas
Also nicht eine Kreuzigungsszene, sondern ich weiß gar nicht, wie heißt das Gegenteil, wenn sie den Lattenjupp wieder runtergenommen haben vom Kreuz.
keine Ahnung, ob das einen Fachbegriff hat.
So eine Passionsmalerei auf jeden Fall, ne?
Ja, ja. Der Teil ist mir tatsächlich erst als letztes ins Auge gesprungen, obwohl das eigentlich so zentral im Bild steht. Ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber das habe ich erst so richtig gesehen, als ich mir das Bild mal so im Großen angeguckt habe.
Ja.
Die am Anfang so ein bisschen untergegangen.
Also sieht auf jeden Fall nach sehr, sehr christlicher Malerei aus. Das Ganze ist auch irgendwie in so einem, ja, ich weiß gar nicht, was das sein soll, irgendwie so ein Gewölbe oder sowas ist drumrum. Auf jeden Fall sieht man da halt, wie Jesus vom Kreuz abgenommen wird. Also das kriegt dadurch echt irgendwie so einen hart christlichen Touch, so einen fast schon orthodox wirkenden Touch, ne? Und rechts darüber oben sehen wir dann in so einer komischen Frakturschrift dann den Namen Sebastian Bach. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen, oder?
Ja, also ich glaube, viel mehr Aufregendes gibt es da jetzt nicht zu sehen. Das ist, wie gesagt, durch das Farbspiel.
Was meinst du denn so bunt? So, wie gefällt's dir?
Ach, überraschenderweise gut. Also im ersten Moment hätte ich jetzt gesagt, vielleicht so ein bisschen überladen auch, aber. Ja gut, man kann da viel reininterpretieren. Das erzählt vielleicht auch eine schöne Geschichte, eine Familiengeschichte. So, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, ist auf jeden Fall gut gezeichnet, finde ich. Also zumindest so
handwerklich.
Sebastian Bach in seinem Bühnenoutfit finde ich super. Ja. Das Auto ist echt gelungen. Ein paar Sachen sind, glaube ich, auch bewusst eher so schemenhaft gehalten.
Ja.
Denke ich, wird eine künstlerische Entscheidung sein. Aber ja, muss man schon können, ne?
Also das ist auf jeden Fall gemalt, ne? Ich habe vorhin Collage gesagt, aber es ist jetzt keine Fotokollage oder so, das ist gemalt. Ich kann allerdings nichts dazu sagen, womit. Das könnte Kreide sein oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber ja, oder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so ein ursprünglich mal vielleicht Ölmalerei und dann mal so ein bisschen sein, digital was drüber gejagt. Ja. Schwer zu sagen, was da jetzt noch nachbearbeitet wurde. Man hat halt das Original nicht gesehen. Vielleicht war das Original auch nur eine Schwarz-Weiß-Skizze. Das weiß ich gar nicht.
Es sieht auch sehr cool aus. Ich finde, durch die Bühnenpose da von ihm schmeichelt er sich doch sehr, wenn man ihn sich mal heute anguckt in den Videos. So sieht der nicht mehr aus, wobei er jetzt auch nicht furchtbar schlecht gealtert ist, aber er ist halt einfach 30 Jahre älter, ne?
Ja. Ja, das ist halt so, ne? Die Zeit geht halt nicht spurlos an uns vorüber.
Ja, aber kann man schon machen. Also insgesamt, es ist schon extrem bunt, ne? Es ist extrem farbenfroh, ne?
Ja. Aber von mir keinen Daumen runter oder so?
Nee, definitiv nicht. Das ist eins der besseren Cover, die wir hier besprochen haben.
Ja. Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann lass uns zur Tat schreiten, lass uns über die Musik reden. Und wir starten mit Everybody Bleeds, dem Opener, wo es auch, haben wir schon gesagt, gab es auch ein Video für. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Storytelling-Video, ne? Der sitzt irgendwie vor so einem Fernseher und schaut sich irgendwelche Katastrophen an. Ich finde, so die Vocals klingen in dem Song tatsächlich ein bisschen anders als bei den anderen Songs, ein bisschen tiefer stellenweise. Ansonsten ist das eigentlich ein schöner Rocker, so als Auftakt. Geht ganz gut rein. Also,
ja,
netter Song.
Also das auf alle Fälle. Ist auch ja so ein bisschen der Quasi-Titeltrack, ne?
Weil es ja genau,
auch im Text dann heißt, Schaltung in Within the Man. Ich finde den auch mehr als grundsolide, hat einen schönen Refrain, der hängen bleibt. Ist jetzt nicht über alle Maßen spektakulär, aber so kann so ein Album gut losgehen. Ne? Nicht schlecht gewählt als Einstieg. Kannst du auf jeden Fall bringen.
Ja. Genau das gleiche gilt eigentlich für Freedom. Auch da gab es ein Video für und da muss ich ja sagen, da bin ich bald hinten rüber gefallen vor Lachen.
Ja,
da
hat es mir dieses amüsante und leicht obskure Video vorab
geteilt. Das wird eingeleitet irgendwie mit so einem News-Anchorman, ne, der irgendwie da sitzt und irgendwie ankündigt, irgendwie.
Ich wollte fragen, ob du die Handlung noch zusammenkriegst.
Ja, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Auf jeden Fall, es spitzt sich dann so ein bisschen zu. Der Anchorman schmeißt dann irgendwie die Klamotten, meine ich, an die Seite, ne? Und sagt dann irgendwie sowas: What the world really needs, more Cowbell.
More Cowbell. ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Und das kam so hart, ne? Also, das kam so außer Kalten irgendwie. Ich bin bald mit meinem Schreibtisch schon hinten rübergefallen vor Lachen, ey. Ich konnte nicht mehr. Ich fand das so witzig. Ganz kurz zum Video, Regie führten Jim Lovo und Tony Aguilera und die werden uns noch ein paar Mal begegnen heute.
Wahrscheinlich bei Mr. KK.
Genau, kann man ja schon vorwegnehmen, die haben auch die Kerry King Videos gemacht tatsächlich, also die sind gerade scheinbar wirklich gefragt. Wenn du dir allerdings die Seite von denen anguckst, haben die, glaube ich, in den letzten 20 Jahren so ziemlich alles an Videos gemacht von namhaften Bands. Scheint gut, sehr gefragt.
Da war jetzt auch nicht alles Gold dabei.
Ja, gut, das stimmt schon, ja. Das Video, muss ich sagen, hier Freedom, finde ich schon cool. Also, geht klar. Und der Song ist auch cool. Der ist extrem 80s, finde ich. So, also, das ist sehr, ja, das ist so das, was ich von Sebastian Bach erwarten würde. So funniger, spaßiger 80er-Rocker. So.
Und die Albumversion mit knapp 3 Minuten oder guten 3 Minuten recht knackig, ne? Also, jetzt auch nichts Überflüssiges drin. Marschiert von Beginn an recht gut nach vorne. Ja. Ist ja auch so ein Parade-Hermel-Stück so ein bisschen, ne?
Das kann man vielleicht auch direkt mal vorwegnehmen. Da ist hier songlängenmäßig spielt sich halt alles zwischen 3 und 5 Minuten ab. Da ist kein
großer Ausreißer bei. Ja. Also 5 Minuten ist dann schon so die obere Grenze.
Ja, 5 Minuten 1 ist das längste, tatsächlich, ja.
Tatsächlich. Ist auch schon der dritte dann.
Der Hold on to the Dream, über den wir jetzt reden können. Nämlich auch da gibt es wieder ein Video für. Das finde ich allerdings ein bisschen strange irgendwie. Also das Video ist so ein bisschen abstrakter, ne? Der Poster irgendwie vor so einer Leinwand rum, wo irgendwie so psychedelische Szenen drauf zu sehen sind und fand ich jetzt nicht so super toll, das Video. Jetzt nicht scheiße, aber
ja, habe ich auch nur einmal durchgeskippt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ganz interessant beim Song selber, der beginnt ja zunächst erstmal so ein bisschen wie so eine Ballade, bevor der dann so explodiert und so nach über einer Minute braucht er dann halt so, bis er sich so aufgebaut hat. Ja, und dann ist es halt wieder so ein recht schöner Mittempo.
Genau, das habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben, so ein bisschen mehr Mittempo und ich finde den jetzt nicht hat ganz so zwingend.
So für einen Großteil der Platte gilt.
Ja, ne?
Spielt sich alles so im Großen und Ganzen mehr so mit Tempo ab.
Ja, bis die Ballade am Ende jetzt vielleicht nicht, aber da ist jetzt auch kein Highspeed-Geknüppel oder so, ne? Ansonsten, wie gesagt, also ich finde den nicht ganz so zwingend, aber der geht auch klar. Also kann man machen. So. Mhm. Vierter Track, What Do I Got To Lose? Wieder mal mit, du wirst es erahnen, mit Video und
Das aber ist auch der letzte dann.
Das ist auch das letzte, genau. Aber das ist auch, würde ich sagen, das beste Video von denen, von den Vieren. Da ist auch wieder dieser Anchorman und stimmt gar nicht. Sebastian Bach fragt da irgendwie selber, was irgendwie mit den Rock-Videos in letzter Zeit passiert ist. Und ist wirklich so. Es müssen dringend Weiber her, die in Bikinis Autos waschen. So. Und natürlich muss am Ende auch noch ein Clown, der sich in Gene Simmons verwandelt, why ever? Keine Ahnung, aber der gehört auf jeden Fall in ein ordentliches Rock-Video rein. Ich habe keine Ahnung, was das
so. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, also das ist wirklich handlungsmäßig komplett sinnfrei. Aber das ist, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei. Es soll halt irgendwie, na, ist doch scheißegal. Wie gesagt, weil ja, die Autos waschen.
What do I got to lose?
Ja. Ne? Ansonsten viel rumgepose und so, ne? Aber es ist schon cool. Und der Song ist halt auch geil, ne? Also der ist schon wirklich.
Also ich finde, hier merkt man auch wieder, ne, auch wenn das so, ja, alles natürlich so in eine Machrichtung geht, ne, die Songs an sich schon abwechslungsreich sind. Also du hast nicht das Gefühl, jetzt das vierte Mal den gleichen Song zu hören. Das so auf gar keinen Fall. Nee. Wieder recht schöne Gitarren am Anfang, bis sich alles mal so auf ein so ein Tempo dann wieder einpendelt. Ne, grundsolide gemacht und ich finde, er ist auch, gerade wenn man so die Stimmoperation vor ein paar Jahren so zurückbedenkt, eigentlich ziemlich gut bei Stimme. Klingt hier und da mal ein bisschen anders, aber so hatte ich nur im Großen und Ganzen, macht einen guten Job hier, ne?
Ja, ich finde es, ich glaube, bis hierhin wäre es jetzt mein Lieblingstrack und vermutlich wird es auch mein Anspieltipp. Ich weiß noch nicht, aber ich denke mal. Hard Darkness, der fünfte. Bisschen aggressiver so insgesamt, ne? Also ich finde die Vocals gerade so in der Bridge sind schon ziemlich hart, ziemlich aggro.
Der klingt halt erstmal direkt schon so ein bisschen anders, ne? Also als die vier vorangegangenen. Ich meine, auch wenn die in sich schon so unterschiedlich waren, geht der, ja, was du jetzt als Härte bezeichnest, hätte ich jetzt so mit so leicht progressiv Anflügen vielleicht.
Ja, definitiv auch, ja. Also tatsächlich, das Härtere hatte ich jetzt eher auf die Vocals, so gerade so in der Hinleitung zum Refrain. Da finde ich es teilweise schon ziemlich rockig und hart. Und
ja, da war so ein bisschen fies die Vocals zwischendurch.
Ne? Ja, genau, ja. Und wieder eher Mittempo, so ne paar schnelle Ausreißer hier drin, vielleicht sogar die ersten richtigen schnellen Ausreißer. Gefällt mir auch gut. Also bis jetzt kein Schwachpunkt auf der Platte. Also
ja, ist vielleicht sogar der abwechslungsreichste Song so an sich auf der Platte, aber vielleicht würde ich ihn auch gerade deswegen eher nicht als Anspieltipp nehmen, weil der jetzt für mich nicht so referenziell für das ganze Album steht, aber der ist gut. Ne? Ist auf jeden Fall ein guter Song.
Sechster Track, Future of Youth. Ziemlich eingängiger Refrain, ne? Tell me the truth, not a lie, Future of Youth. So, ne? Also reim dich oder ich krieg dich. Also ist natürlich eine Bank sowas, weil den Refrain, den kannst du nach dem ersten Durchhören mitsingen.
Ja, so, ne? Auf jeden Fall.
Sofort rein.
Hit-Potenzial. Er hat vielleicht sogar den einprägsamsten Refrain auf der Platte. Ja, und ich muss auch sagen, dadurch hat er mir vielleicht auch mit am besten gefallen. Also das wäre jetzt wahrscheinlich sogar mein Anspieltipp hier.
Ja, wie immer birgt das natürlich die Gefahr, dass es dir die ersten 9 Mal wahnsinnig gut gefällt und du es beim 10. Mal nur noch an die Wand klatschen willst, weil es dir auf den Nerven geht.
Ja, das könnte natürlich sein.
Also gerade der Refrain könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwann echt einen Nervfaktor entwickelt. Aber soweit ist es bei mir jetzt auch noch nicht, weil also ich habe die schon oft gehört, aber also 10-mal wahrscheinlich nicht. Deswegen, keine Ahnung, ich habe es vielleicht 5-mal gehört oder so. Und bis dahin geht's noch. Aber wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen. Dadurch, dass es so eingängig ist, lässt sich sowas halt auch schnell tot hören. Ne?
Dann, und ich möchte ganz gerne hier noch das schöne Instrumental am Anfang hervorheben. Das ist eigentlich auch sehr, sehr nett gemacht.
Ja. Also handwerklich ist das sowieso alles Bombe, ne? Ich weiß gar nicht so viel über seine Band, ehrlich gesagt. Haben wir auch gar nicht so viel zu gesagt, ne?
Ja, es soll ja keine Skid-Row-Folge heute werden.
Nee, ich meine die Band, die das hier einspielt. Also,
ach so! Ja, da hätte ich gleich noch so ein paar Randinfos zu. Ich habe es mir nicht genau notiert. Das ist im Prinzip so eine All-Star-Geschichte. Ne? Das ist unter anderem, nicht in allen, aber in mindestens allen, wenn nicht mehr Songs, John Five an der Gitarre, kennt man natürlich von Marilyn Manson und seit Mick Mars Ausstieg vom Lifeline up von Motley Crue, Steve Stevens von Billy Idol, auch an einer anderen Gitarre. Also der hat sich da schon so ein paar namhafte Leute für geholt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wer jetzt in welchem Song konkret zu hören ist, aber da hat er sich schon so so ein bisschen die Crème de la Crème an Land gezogen. Alles kann er auf jeden Fall am Werk.
Ja, das merkt man auch. Ne? Aber gut, das ist jetzt bei so einem Namen wie Sebastian Bach auch nicht anders zu erwarten. Ne? Nee. Siebter Song, Vendetta. Ich habe mir notiert, eher ruhig, plätschert etwas vor sich hin, paar Synthes im Hintergrund, sehr melodisch im Refrain wieder. nicht so ganz mein Highlight, ehrlich gesagt. Aber
ja, der ist auch wieder so ein bisschen anders. Ne? Also ich hatte mir notiert, so ein etwas obskurer Beginn, der schon fast in so eine Gothic-mäßig in eine Richtung geht, bis die Drums dann einsetzen. Ja, da hast du die Bratgitarren halt drin. Hatte zwischendurch sogar ganz kurz das Gefühl, so ein bisschen neue deutsche Härte so mit diesen Bratgitarren, ne?
Ja, das
aber
ist nicht
so, das mit das
halt
Sintis nicht so, ne?
Ist das
aber,
nicht so weit weg.
Naja, irgendwie so ein bisschen so Nuancen, aber auch wieder recht abwechslungsreich in sich, ne? Die Vocals gehen dann so eine komplett andere Richtung. Ist vergleichsweise ein schneller Song für die Platte, finde ich. Und ja, natürlich wie immer jeder Refrain hier ziemlich eingängig gehalten und Kannst du machen. Nicht mein Highlight, aber auch kein Ausfall.
Aber als Achtes kommt für mich nochmal ein kleines Highlight, nämlich F.U. Oder auch Fake U. Also es steht nur F.U. tatsächlich, aber der Refrain ist halt Fake U, nicht Fuck U, ne? Fake U tatsächlich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, worum es geht in den Vocals. Ich schätze mal irgendwie um sowas wie Social Media oder so, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Könnte auch einfach allgemein um Leute gehen, die sich irgendwie aufplustern und halt fake sind, so, ne?
Ja, und das FU wahrscheinlich auch bewusst doppeldeutig gewählt, ne? Ich meine, im Prinzip ist bei der Nummer an sich der Name schon Programm, ne? Ist eine schöne Rotzrock-Nummer geworden, wird ein bisschen gut geknüppelt. Passt für mich perfekt zu einer Autofahrt mit offenem Verdeck auf dem Highway, ne? Muss man automatisch so ein bisschen mal mitwippen. Und
Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also vor allen Dingen, also das ist ja jetzt so der letzte, bevor es jetzt hier so auf die Zielgerade geht. Also drei kommen noch, aber das lässt auf jeden Fall nochmal aufhorchen, das Ding. So, also auch durch den doch wieder sehr eingängigen Refrain und kann man machen. Ist cool.
Gefällt mir gut.
So, neunter Track, Crucify Me. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Geht klar, aber ist jetzt auch nichts Besonderes, ehrlich gesagt. So.
Ja, ist lustig. Ich hatte mir fast Ähnliches notiert. Also, ich habe mir hier meine Notizen eine etwas eigenwilligere Nummer. Und ist jetzt halt irgendwie nicht der aufregendste Song auf der Platte. Ne? Ein bisschen experimentierfreudiger. Schon fast so ein Alternative-Rocker mit so leichten 90er-Vibes. Also kam es für mich zumindest rüber. Ja, kannst du bringen, ist aber jetzt auch nicht das, was ich jetzt so vorschlagen würde, wenn jemand nur einen Song von der Platte würde hören wollen, weil er einfach auch nicht so repräsentativ für die ganze Platte ist.
Allerdings Crucify Me könnte tatsächlich eben auch einen Bezug haben zu dem Artwork, ne? So von wegen Kreuzigungsszenen und so.
Ja, hatte ich auch gerade drüber nachgedacht,
Aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte man ja mal unter dem Aspekt sich das Artwork daneben legen, die Songs nochmal hören müssen. Also vielleicht gibt's ja da tatsächlich mehr Bezüge, als wir jetzt hier so sehen auf den ersten Blick. So zwischen.
Ja, ein paar hier, Tattoo, Youth Gun Wild, wobei da glaube ich eine andere Anspielung ist, aber Future of Youth klingt ja so ein bisschen rein, gerade noch den Song, den ich mit so einer Highway-Fahrt verglichen hat. Du hast das Auto im Vordergrund. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht findest du irgendwie zu jedem Song eine Referenz auf dem Artwork. Kann man vielleicht finden, wenn man möchte.
Ja, ich habe es jetzt so nicht gelesen in irgendeinem Interview. Ich habe ein paar Interviews gelesen, aber würde mich jetzt auch nicht wundern. So.
Naja. Ja, da habe ich gleich noch ein paar Infos zu. Ich muss ja leider sagen, oder das vielleicht schon mal kurz vorweg, bevor wir gleich noch mal zu so ein paar ganz kurzen Hardfacts zur Platte kommen. Ich hatte Mühe, ein Interview direkt zu der Platte von ihm zu finden. Es gab so ein, zwei Sachen, die waren hinter einer Paywall versteckt.
In der Rockart.
Ich hatte dann einen Artikel gefunden. Ja, da, guck mal, ich jetzt gar nicht weitergeguckt, weil ich mich schon wieder geärgert darüber habe, dass mich die scheiß App permanent ausloggt. Hatte ich jetzt keine Lust mehr. Aber ich hatte noch auf ein, zwei anderen Seiten noch irgendwie, glaube ich, hier bei Classic Rock oder so, muss natürlich für bezahlen. Und ich habe gleich noch eine etwas andere kleine Referenz, aber da gab es dann halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zum Album. Es gab noch ein paar Interviews aus nicht allzu ferner Zeit, da ging es aber noch nicht um die aktuelle Platte.
Ja, nee, tatsächlich in der letzten oder vorletzten Ausgabe von der Rockart waren, ich glaube, ein doppelseitiges Interview mit ihm. Also relativ viel Text. Egal, wir sind wirklich auf der Zielgerade. Mattes, 10. Song, vorletzter Song, About to Break. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt über so diverse clean singende Sänger. Ich finde, hier hört sich Sebastian Bach am Anfang stark nach Tobi Sammelt mal wieder an. Oder habe ich irgendwie einfach nur irgendwie einen Crush auf Tobi Sammelt und weiß das nur nicht oder so?
Ja.
Also bei Kerry King würde ich es gleich nicht behaupten. Deswegen,
nee, das ist auf keinen Fall, aber es ist auch nicht Kerry, der da singt.
Ich weiß,
aber
Osingueda.
Genau. Mhm. Ja, vielleicht so einen direkten Vergleich müsste man nochmal hören. So leichte Vibes vielleicht. Ich fand ja auch schon so ein bisschen dieses Eingezähle, fast klischee-mäßig so von dem Song.
Ja, das ist so eine Halbballade. Kannst du halt auch mal machen. So was, ne? Also ist nicht wirklich eine Ballade, ja, aber irgendwie so eine Halbballade, würde ich sagen. So. Also,
ja, die Gitarren sind vor allen Dingen relativ sanft, so im Vergleich zu anderen Songs. Das hat mich dadurch auch so ein bisschen überrascht.
Ja.
Also man glaubt zuerst, es wird eine etwas härtere Nummer, aber der Song geht dann so ganz andere Wege. Du hast schon recht, wenn du sagst, es ist doch schon so eher eine der seichteren Geschichten auf dem Album. Ich meine, ja, das Album hat jetzt keine Extrem-Metal-Nummer drauf, ne? Das ist halt eine ganz andere Richtung,
nein, die wir besprechen. Nein, was ist das? Das ist Hardrock oder sowas, ne? Oder
ja, irgendwie so ein Querschnitt so zwischen Hardrock und Metal, thematisch vielleicht auch noch so im Hair-Metal verankert.
Ja.
Das ist ja alles so eine Richtung, so zu irgendwas zwischen Hardrock und Metal. Ja,
ja, aber ganz stark amerikanisch geprägt. Ne? Also das, ja, wie gesagt, so die 80er, die triefen da so raus. Ne? Also ich muss sagen, hier About to Break, um da nochmal kurz den Bogen zu spannen, das ist auch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ich hatte, als ich den jetzt nochmal, mir gestern nochmal gegeben hatte, immer mal wieder so das Wort Filler im Kopf. So hätte man sich den vielleicht einfach auch sparen können. Vielleicht sogar den 9. auch. Also musste man irgendwie die Spielzeit vorkriegen. Die bin ich bei 44 Minuten. Mhm. Ist halt auch jetzt nicht wahnsinnig lang.
47 Minuten.
Ja, hätte man ja vielleicht auf einen davon mindestens verzichten können. Ne?
Ja, vielleicht nochmal später als Bonus auszugraben, ja, keine Ahnung. Ja, also den hätte ich jetzt vielleicht auch nicht vermisst, aber ich fand den doch in sich, wie er gemacht war, relativ überraschend. Aber dann viel mehr, um jetzt direkt die Überleitung zum 11. Song zu schließen, To Live Again. Da hast du deine Ballade,
genau,
oder?
Das ist nämlich die Herzschmerzballade sondergleichen, ne?
Genau.
Extrem melodisch, Singalong-Angebot im Refrain, ja, so, ne?
Also ja, die hatte mir noch gefehlt so ein bisschen. Und ich meine, die muss ja, ja, das muss kommen auf so ein Album, ne?
Ja, inklusive aber warum als
Gitarren-Solo.
Also
Herzschmerz.
Ja. Ich finde sie deplatziert, ehrlich gesagt. Ich hätte die nicht als letztes hingepackt, aber gut, das ist jetzt persönlicher Geschmack.
Da
die
kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Ne?
Ja, also der Song an sich gefällt mir. Es ist halt, es ist wirklich extrem Herzschmerz. Es tropft wirklich vor Herzschmerz. Aber wie gesagt, also ich hätte den eher so in die Mitte irgendwo gepackt so und danach dann nochmal irgendwie was Härteres. Vielleicht so zwischen
Hard Darkness
und Future of Youth oder so. Keine Ahnung.
Ich muss sagen, auch wenn die Songs alle an sich nicht allzu lang sind, ist der mir schon fast mit seinen 4 Minuten 49 eine Nuance zu lang geworden.
Ja, ja. Dadurch, dass halt auch nicht viel passiert, ne?
Ja, mhm,
ja, gut. Egal. Du wolltest noch ein paar Hardfacts loswerden und dann schreiten wir zum Fazit, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, allzu viel gibt's leider nicht. An der Stelle nochmal, wie gesagt, gab es einen Artikel, den hatte ich gefunden, der lag dann hinter einer Paywall. Ich glaube, vom Classic-Rock-Magazin war das. Mich dann nochmal auf der Suche in die Rockhard-App einzulocken, war ich zu faul für. Und an der Stelle nochmal, falls einer der lieben Leute von der Rockhard hier zuhört, der Jens hört bestimmt zu. Ja, ob er die Folge jetzt hört, weiß ich nicht, aber doch, der hört eigentlich so ziemlich jede Folge von uns.
Ach, wenn es um Sebastian Bach geht, bin ich da guter Dinge.
Ja, ja,
das gut, ist ja so das seine sein. Mühe.
Dann hier nochmal bitte tut irgendwas mit der App, dass die einen nicht permanent ausloggt. Das zackt echt.
Ja, das ja, ist ein Problem.
Man holt sich dann immer die Artikel zu lesen oder so und dann sitzt du gerade auf dem Klo und willst einen Artikel lesen und dann kannst du nicht, weil der Passwort wieder fehlt. Ne?
Ja,
gut, okay, ich meine, das ist mein Problem, dass ich es noch nicht geschafft habe, auf meinem modernen Smartphone einen Passwortmanager für solche Apps einzuführen, aber gut, es nervt trotzdem, muss nicht sein. Das kriegen andere Webseiten auch hin und das kann jetzt keine schwarze Magie sein. Ne?
By the way, Jens hat das Review natürlich geschrieben in der Rockhard.
Ne? Ah, okay.
Das 8 Punkte
dann
selbstverständlich.
Wird er wahrscheinlich reinhören. Ja, wie gesagt, ich hatte ein Interview war es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die da genau gemacht haben, ihren Artikel zu der Platte geschrieben, aber auch ein paar Zitate von Sebastian Bach gebracht. Das war im Cityguide rhein-neckar.de. Wenn ich dran denke und wir es diesmal schaffen, können wir den Link gerne mitliefern für jemanden, der den ganzen Artikel mal lesen möchte. Mhm. Ich fasse einfach mal kurz in ein paar Sätzen zusammen, was hier besprochen wurde. Und zwar mit seiner unverwechselbaren Präsenz und seiner markanten Stimme hat Sebastian Bach einen riesigen Einfluss auf Musik, Theater, Film, Fernsehen und Kultur hinterlassen. Seine Hits wie 18 Alive, I Remember You und Youth Gone Wild sind Klassiker der Rockgeschichte. Als erster Heavy-Metal-Sänger am Broadway spielte er in Jekyll und Hyde. Gut, das sind jetzt auch alle Sachen, die hatte ich gerade schon im Vorfeld erwähnt. Er trat in zahlreichen TV- und Serienproduktionen auf, Millionen verkaufte Alben, bla bla bla. So, wo wird's denn interessant? Ja, genau, hier zu den Gastauftritten hatte ich ja gerade schon erwähnt. Du hast John Fife hier von Motley Crue und Marilyn Manson, Steve Stevens, wie schon erwähnt, von Billy Idol. Du hast Orianti, das ist eine australische Gitarristin, mittlerweile bei Alice Cooper. Ich glaube, hat Nita Strauss nachgefolgt. Wie hat's der Alice ja mit den Gitarristinnen in den letzten Jahren? Ja, ansonsten aufs Artwork kam man nochmal kurz zu sprechen. Das ist halt ein Gemälde seines verstorbenen Vaters. Also ja, es scheint dann wohl definitiv gemalt zu sein und nicht nur gezeichnet. Hat natürlich für Sebastian dementsprechend einen persönlichen und emotionalen Wert. Und er beschreibt selber das Album als eine Rückkehr zu seinen Wurzeln und auf eine Feier seiner bisherigen Karrieren. Sebastian Bach ist zurück mit einem kraftvollen und ehrlichen Werk, das seine Fans zu einer Rock'n'Roll-Party einlädt. Und ich finde, im Großen und Ganzen hat man ja jetzt eigentlich auch nur ein paar Floskeln gehört und so in Tiefe ging es jetzt gar nicht. Hast du denn aus dem Rockart-Interview noch irgendwas Interessantes mitgenommen, was man zur Platte noch erzählen könnte?
Nichts, was ich nicht hier schon untergebracht hätte während des Gesprächs. ja, weiß ich nicht. Sollen wir zum Fazit schreiten. Soll ich mal vorlegen.
Wenn du willst.
Ja. Also, ich muss sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch. Ich kannte jetzt den What Do I Got to Lose, das Video schon im Vorfeld, hatte mir André halt mal vorgespielt und war auch cool, hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ich muss sagen, Sebastian Bach nie so ganz meine Baustelle, immer so ein bisschen ignoriert. War dann so ein bisschen skeptisch, als das jetzt dann sich abgezeichnet hat, dass wir das machen werden hier. Hab dem Ding dann aber natürlich wie immer eine Chance gegeben. Ich wurde da jetzt nicht enttäuscht. Also das ist schon cool. Ich bin da ohne Erwartungen dran gegangen. Das war vielleicht ein Vorteil. Mhm. Und ja, ich muss sagen, ich finde die erste Hälfte sehr, sehr stark. Vielleicht so bis Future of Youth. Und da ist eigentlich nichts bei, was schwächelt. Aber die zweite Hälfte dann, also Track 7 bis 11, da könnte ich mir fast jeden von sparen. Vielleicht bis auf den Abschlusstrack so, aber
ja, FU war noch ganz cool.
Ja, der war noch ganz okay, aber so die wirklichen Highlights, die hast du eigentlich in den ersten 4-5 Songs. So, ne? Und dann kommen noch ganz gute Sachen mit Future of Youth und FU. Aber alles nichts, wo ich sagen würde, naja, also ohne die würde der Platte jetzt irgendwas fehlen. Ist insgesamt leider so ein kleiner Kritikpunkt, den ich daran habe. Ich finde, die Platte wirkt auch nicht so wirklich aus einem Guss. Also du hast es hier und da gesagt, die Songs, die sind teilweise sehr unterschiedlich so. Also man hört schon, dass es die gleiche Band ist und der gleiche Sänger und so, keine Frage. Aber ja, manchmal denkt man sich so, naja, irgendwie passt das gerade nicht so richtig zu dem, was ich vorher gehört habe. Wenn man über das alles so ein bisschen hinweg sieht, bleiben trotzdem noch irgendwas zwischen 4 und 6 wirklich starke Songs. Und der Rest ist auch nicht scheiße, so. Also definitiv nicht, ist auch cool. Und das wird sich für mich irgendwie so auf eine 7, denke ich mal. Ja, eine 7 finde ich da eigentlich angemessen. Also erste Hälfte wirklich bockstark, geht super gut los und am Ende, ja, tröpfelt so ein bisschen raus nachher. So gerade die letzten 3. Ja. So, ja.
Jetzt stelle ich mal die Gretchenfrage. 7 was?
Oh, da sagst du was. Warte mal, dann was hatten wir denn so Schönes besprochen? Ich, dann sag ich 7 Lattenjups.
7 Lattenjups, ja, okay. Gehst du mit 7 Lattenjups hier raus.
Genau, jetzt bist du.
Ja. Ja gut, also bei der Platte schwanke ich so ein bisschen. Ich finde, so einen wirklich schwachen Song sucht man vergeblich. Gab vielleicht den ein oder anderen Filler, aber so, ja, im Großen und Ganzen fand ich die Platte schon sehr ordentlich. Alles sehr solide Handwerksarbeit. Du hast ein paar gute bis sehr gute Nummern, die da drauf sind. Also definitiv auch ein Alterswerk, was ich irgendwie sehen lassen kann. wenn man es so bezeichnen will, aber ich glaube, da kann man bei Sebastian Bach heute so sagen. Ja, instrumental teils mal gar nicht so soft gewesen, wie ich es erwartet hätte. Mal, wie gesagt, von ein paar Momenten mal abgesehen, wo es dann doch etwas ruhiger wurde und die Ballade dann der Rauschmeißer. Stimmlich auch eine absolut ausreichende Bandbreite da geboten. Es holen auch Indizier sich wohl doch relativ gut von dieser besagten OP erholt hat. Ja, was bleibt? Ist das ein Jahrhundertwerk? Also das würde ich nun nicht sagen. Ne? Ich würde jetzt für mich nicht ausschließen, dass ich vielleicht nochmal die eine oder andere Nummer auch nochmal öfter anspielen werde, dass für mich nochmal vereinzelt der eine oder andere Song auch wachsen kann. Aber ich glaube, so ein wirklicher Dauerbrenner wird die Platte für mich auch nicht. Und hat mir aber dennoch soweit gut gefallen. Und ich glaube, mein Anspieltipp hatte ich ja schon genannt. Ich würde hier mit Future of Use gehen und gebe der Platte, so wie du, 7 wohlverdiente Schmalzlocken.
Achso, ja, Anspieltipp, ich bleib bei What Do I Got To Lose, hatte ich, glaube ich, auch während der Besprechung gesagt, ne? Ja, sind wir uns einig, ne? 7, nicht schlecht, aber jetzt halt auch kein absoluter Burner, so, ne? Also, ja. Nichts, wo man sagt, ach scheiße, das Geld hätte ich mir sparen sollen, aber halt auch nichts, wo ich sage, ohne das kann ich nicht leben, ne?
Ja, also zumal ich sie mir jetzt auch nicht physisch gekauft habe.
Nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Wir machen weiter mit dem guten Kerry King. Mattes, möchtest du zu dieser doch recht unbekannten Gestalt ein paar Worte verlieren?
Ja, auf jeden. Also Kerry fucking King, eigentlich geboren als Kerry Ray King am 3. Juni 1964 in L.A. Ja, wie die meisten wissen werden, Gitarrist und Mitbegründer
Mattes, sowie Co-Songwriter. Mattes, sorry, aber ich muss da gerade kurz zwischengehen. Wir haben heute den 6. Juni 2024. Er wurde geboren am 3. Juni 64. Das heißt, er ist vor 3 Tagen 60 geworden. Und jetzt eine, ich glaube, der Engländer würde sagen, Koinzidenz, die mir nie bewusst war. Weißt du, wer am 3. Juni 1964 noch geboren wurde und demnach auch vor 3 Tagen 60 geworden ist? Doro Pesch. Ich weiß, es hat nichts miteinander zu tun, aber ich finde es echt krass, dass die beiden komplett am gleichen Tag geboren wurden. Ist mir tatsächlich ja, nur so aufgefallen. Ich wollte es hier einstreuen, weil ich es witzig
schön,
fand.
Schön, dass du mich, ja, dass du es einstreuen nennst. Ich würde sagen, dreist ausbremsen.
Entschuldigung. Aber weil du gerade den
Satz, aber danke.
Ja, weil du gerade den Geburtstag hast. Also, genau, wie gesagt, er ist exakt 60 geworden vor 3 Tagen am gleichen Tag wie Doro. Finde ich witzig, dass 2 so große Protagonisten am gleichen Tag geboren wurden. So, jetzt darfst du wieder. Entschuldigung, ich halte jetzt meine Schnauze, bis du fertig bist.
Also, jetzt werden unsere Hörer nie erfahren, wo er Gitarrist war.
Okay, dann lass uns doch direkt zu seinem Soloalbum kommen.
Genau. Nein, um kurz den Satz zu vollenden, sonst werde ich meinem inneren Sheldon nicht gerecht. Er war Gitarrist, Mitbegründer und Co-Songwriter der 2019 aufgelösten
Manowar.
Fragezeichen Thrash-Metal-Band Manowar, genau.
Okay, es wird albern.
Die meisten werden es wissen, er war halt bei Slayer. Ja, also ist, halt ne? Die Band, die vermeintlich dann... Ja, das ist halt so die Frage. Gibt es da jetzt noch ein paar Live-Auftritte? Wir hatten, glaube ich, mal die Frage auch unserer Hörerschaft gestellt. Ist Slayer jetzt wieder komplett am Start? Kommt da noch mal ein Album? Ich glaube, wir werden sehen mit der Zeit.
Ja.
Zur Personalie Kerry King. Sein Vater war Prüfer für Flugzeugteile. Seine Mutter arbeitete bei einer Telefongesellschaft und er besuchte die Warren High School in Downey. Und lernte bei Calvinus Music in Southgate die Gitarre. King hat 2 Schwestern, ist zum 3. Mal verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt derzeit in Anaheim und betreibt den Internetversandhandel KFK Industries.
Okay, was kann man da kaufen?
Ja, wahrscheinlich Merch. Ich an. Größtenteils. Oder so ein paar signierte Marshall-Ms. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie so was in der Richtung wird es wohl sein. Ne? Ich habe mich noch nicht auf seine Internetpräsenz verirrt, aber wahrscheinlich irgendwas aus Merch und Gitarrentechnik und irgendwie so ein Kram. Ne? Ja, 93 ließ er sich wegen Haarausfalls die markante Glatze schneiden. Die ja.
Wann war das? 93?
93.
Hat Boah, so lange gemacht. Schon?
Ja.
Krass.
Also ich kenne auch tatsächlich nur ganz frühe Fotos, wo er dann etwas längere, dunklere Haare hatte. Also es muss wirklich nur so aus der Frühzeit von Slayer stammen. selber ist Sportfan von Eishockey und American Football und trägt auch bei Auftritten oft Trikots, entweder der Oakland Riders oder der Los Angeles Kings. 81 hat er dann mit Jeff Hanneman Slayer gegründet, wo er bis zur Auflösung 2019 die offizielle soweit verblieb. Der Slayer veröffentlichte 12 Studioalben, von denen 4 in den USA Gold erhielten. Die Band gewann 2007 und 2008 Grammys als beste Metal-Performance und gehört zu den Big Four des Thrash-Metal neben Metallica, Megadeth und Anthrax. Ja, nach der Auflösung von Slayer startete King dann irgendwie auch sein Solo-Projekt, um das es dann ja hier gehen soll. Und seine Band, die das Album eingespielt hat, bestehen aus keinen Unbekannten. Wir haben einmal Mark Ozegueda an den Vocals, kennt man von Death Angel. Genau, Phil Demmel, Ex-Violence und Ex-Machine Head ist an der Gitarre. Kyle Sanders von Hell Yeah am Bass und Paul Bostaff, wie schon bei Slayer, Exodus und Testament an den Drums.
Das ist also schon eine geile Besetzung, ne?
Das ist schon so ein All-Star-Projekt, kannst du eigentlich fast sagen.
Das ist schon echt
hart. Ja, und wir reden ja heute über sein Debütalbum From Hell I Rise, erschien am 17. Mai 2024. Wie gerade schon auch die Platte davor via Raining Phoenix Music. Und ja, die Band hatte ihr erstes Konzert tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit am 7. Mai 2024 in Chicago gespielt und wird im Sommer 2024 als Vorband für die Tournee von Lamb of God, Mastodon und Malevolence, der Ashes of Leviathan, Tour auftreten. Allerdings fürchte ich, soweit ich die Plakate gesehen habe, nur in Nordamerika.
Also, ach, schade.
Hier kommen die erstmal so nicht hin.
Also ich, das wäre schon, wenn der irgendwie Festivaltour nächstes Jahr macht, ey, das wäre natürlich geil. Oder generell eine Tour irgendwie.
Ja, durchaus möglich. Man wird dann sehen, wie es dann um die Live-Performance von Slayer steht. Ob man das vielleicht irgendwie kombinieren kann, mal nochmal für so eine amtliche Welttournee, wäre natürlich erste Sahne. Da vielleicht noch so ein fettes Package mit Death Angel dabei, wäre schon ziemlich schmackhaft, ne?
Also ich hatte mir, als ich letztens in Holland war, mal wieder ein Arzt-Rock-Magazin geholt. Und da sagt er relativ deutlich, natürlich alles wieder nicht abschließend und wieder 3000 Hintertürchen und so, aber dass für ihn es bei den drei Shows bleibt erstmal. Also er betont so ein bisschen, wir haben nie gesagt, dass wir nie wieder spielen. Wir haben halt nur gesagt, wir gehen nicht mehr auf Tour und wir nehmen kein Album mehr auf. Das ist das, was er da sagt. Er sagt aber, ja, so gegen Einzelgigs habe ich ja auch gar nichts, aber so wie ich ihn jetzt da verstanden habe, bleibt es dabei. Da wird es wohl keine Alben mehr geben und auch keine größeren Tourneen, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er das dann vielleicht solo macht. Aber wir werden sehen. Ja. Ich finde es cool.
Ja, muss man schauen. Also ich denke mal, an Paul Bostaff liegt es halt nicht, aber ich glaube, Tom hat da auch nicht mehr so viel Bock drauf, ne, das so regelmäßig zu machen.
Ja, kann sein.
Ja, gut, muss man sehen. Vielleicht noch abschließend zur Personalie King. Er ist bekannt für seine Texte mit satanischen Themen, beeinflusst von seiner Vorliebe für Horrorfilme. Und als Antitheist kritisiert er organisierte Religion scharf und glaubt an nichts, was er nicht sehen kann. Wobei das schon wieder vielleicht etwas sehr eingeschränkte Sicht der Welt sein mag. Aber gut, so viel.
Ja, ich meine, sehen kann ich seine Musik jetzt auch nicht und trotzdem glaube ich irgendwie dran, aber ja.
Oder an so Dinge wie Schwerkraft.
Ja, so, genau. Kann ich jetzt auch gut, ich glaube nicht an die Schwerkraft.
Lassen wir das. Ja, auch ein etwas streitbarer Charakter in Dingen. Ja. Aber man muss auch ein bisschen andenken, um markant zu sein. Und ich meine, Persönlichkeit ist er, ne?
Man kann auf jeden Fall so ein richtiger Ami.
Ja, irgendwie, ne? Ja. Sollen wir mal über das Artwork schnacken?
Oh ja, bitte. Ja, was sehen wir? Mathis, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, bevor wir jetzt in die Artwork-Diskussion gehen. Es kann sein, dass ich jetzt Scheiße erzähle, aber ich glaube, beim Artwork war da nicht irgendwie KI im Spiel. Gab's da nicht irgendwie. Ich meine, ich hätte da irgendwo was gelesen, dass die Fans da irgendwie hart drauf rumgehackt hätten, nach dem Motto, wie kannst du nur? Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich das gerade verwechsel. Liebe Hörer, wenn ich das verwechsel, sagt mal Bescheid. Wenn ich es nicht verwechsel, sagt bitte auch Bescheid. Aber
also ich muss sagen, ich weiß es nicht, aber es hat einen Künstler. Dieses Artwork,
ja,
das wurde von jemandem
auf jeden
gestaltet.
Fall. Ja, definitiv. Ja. Ja, also was sehen wir? Ich würde sagen, dass auf jeden Fall Blizzards Diablo 5, ne, oder?
Ja.
Also
das sad, ne? Also da trifft's eigentlich. So was willst du nur großartig drüber verlieren. Ist halt irgendwie ein Kunstwerk von Marcello Vasco, wer auch immer sich dahinter verbirgt. Vielleicht kennt man ihn nicht. Ich habe die Künstlernamen jetzt gerade nicht so parat, wer für gewöhnlich sonst schon mal gerne so Cover von etwas düsteren Werken macht. Klar, möglich, dass hier KI im Spiel war. Ich könnte mir vorstellen, dass ungefähr sowas rauskommt, wenn du irgendwie so eine Bildgenerierungs-KI mit so ein paar Daten wie Satan und Blizzard Entertainment fütterst. Dann kommt wahrscheinlich genau das raus.
Also Satan, sagen, Kenny man King und Blizzard Entertainment.
Ja, genau. Also dann genau das. Das würde ich jetzt so erwarten, was da rauskommt. Ich muss aber sagen, je größer man sich dazu anschaut, ist schon irgendwie ganz geil gemacht.
Das ist super.
Ne? Also das ist das jetzt ist so fantastisch. So klischeebeladen, wie es auch anmuten mag, sowas zu bringen. Einfach nur den Gehörten da drauf zu setzen mit irgendwie ja. So Dunkelheit genau. Und Flammen.
Lass mal kurz beschreiben. Das sieht also,
trotzdem schon ziemlich geil aus, ne?
Lass mal kurz beschreiben. Es gibt exakt zwei Farben, nämlich schwarz und rot. Sonst gibt es da wirklich keine Vergiss einzige
Farbe. Diverse Grautöne.
Ja, okay, aber alles so, also ne, also es ist ein Schwarz-Rot-Bild, würde ich sagen. Wir sehen sehr zentral eine echt fiese Dämonenfratze mit rot glühenden Augen und vier Hörnern und spitzen Zähnen. Dahinter sieht man, das sind wahrscheinlich so Flammen oder irgendwie sowas, ne? Die Fratze nimmt, ich würde sagen, drei Viertel des Bildes ein oder zwei Drittel, ich weiß nicht.
Also mit viel Wohlwollen würde ich hier sogar schemenhaft noch so Fratzen im Hintergrund
erkennen. Stimmt, könnte auch sein. Können
auch nur Flammen sein.
Ja.
Bleibt so ein bisschen offen. Also so wirklich zentral siehst du wirklich nur den Gehörnten.
Ja. Dann sehen wir unterhalb des gehörnten Kopfs sehen wir dann halt den Namen Kerry King. Dazwischen so ein Logo, das irgendwie so gekreuzte, was auch immer, die haben irgendeinen Namen in der Heraldik. Ich weiß nicht, wie die heißen, diese Angeln. Also diese Winkel. Egal, auf jeden Fall so ein querstehendes Kreuz. Und halt ein umgedrehtes Kreuz dazwischen. Natürlich, es ist Kerry King, da muss ein umgedrehtes Kreuz rein. Und ganz unten das sehen wir
Ku Klux Klan, ne?
Ja, genau, KKK, ne? Kerry King Klan, ne? Oh Gott. Und auf jeden Fall unten sehen wir dann etwas dezenter, aber trotzdem recht präsent halt den Albumtitel From Hell I Rise. Und das sieht extrem klischee-mäßig aus. Oder? Bitte?
Das ist doch fast ein Diablo-Schriftzug.
Ja, volle Kanne. Die Schriftart sieht sogar fast so aus, ne? Ja.
Ich glaube, das ist die.
Nein, dann wäre so Kreuze in dem O drin. Das
war doch immer stimmt, bei,
Naja, nee, das ist jetzt so eindeutig ist es nicht. Aber es geht schon stark in die Richtung. Dann haben wir, also das Bild ist, es ist wirklich Klischee, ne? Es sieht sehr gemalt aus. Wie gesagt, meine KI-These von vorhin ist weder bestätigt noch widerlegt, ich weiß es nicht. Es sieht sehr, sehr gemalt aus und ich finde es Hammer. Ich finde es brutalst geil. Wie steht's mit dir?
Ja, muss ich auch mitgehen. Also hätte ich so nicht gedacht, aber wie gesagt, wenn man sich das Bild mal so im Großen aufmacht, also ich habe jetzt auch die Platte hier nicht liegen, aber da würde ich jetzt auch nicht ausschließen, das schon mal vorwegzunehmen, dass ich mir die vielleicht auch nochmal zulegen würde. Sieht sehr cool aus. Also so klischeebeladen das sein mag und so abgelutscht das Thema irgendwie auch ist, ne? Und so einfach, wie es auch gehalten ist, so cool ist es irgendwie auch. Also es hat irgendwie alles, ne? Also mir fehlt da nichts. Das überzeugt einfach auch, steht für die Musik und ist gelungen. Also
ich, was ich dem Artwork, also du erkennst es sofort, ne? Du siehst das irgendwo und du weißt sofort, ach ja, die Kerry King-Platte. So, egal. Kleine Anzeige in irgendeiner Zeitschrift, irgendwo im Internet, irgendeiner postet ein Bild davon. Du siehst es und du weißt sofort Kerry King. Direkt. So. Und das Ding, also dieser durchdringende Blick auch von diesem Dämon, der dich so direkt anstarrt irgendwie, also das ist schon heavy. So. Ich habe meiner Tochter das gezeigt und die war, mach das weg. Mhm. Es sieht schon wirklich sehr fies aus. Definitiv.
Ja, der blickt dir irgendwie direkt in die Seele, ne?
Also ja,
so, wie die das gemacht haben, das ist schon, ja, schon gut.
Extrem hoher Wiedererkennungswert, wie gesagt, das beschränkt sich auf irgendwie 2,5 Farben oder so, hammermäßig. Wirklich, wirklich geiles Ding. Ja, sollen wir über die Musik reden? Achso, vielleicht vorweg noch 8,5 Punkte in der Rockart und damit Album des Monats gewesen. Also eine ganze Menge Vorschusslorbeeren, bevor wir jetzt in unsere Besprechung gehen. Ja. Wollen wir Track by Track wieder oder wollen wir, oder hast du noch irgendwas zu
sagen? Ja, Album, ich hätte hier sogar nicht zwingend. Ich würde das hier so ein bisschen direkt einfließen lassen. Ich hätte noch ein paar Hard Facts. Allerdings bin ich hier auch auf ein schönes Interview mit Kerry King gestoßen, wo er zu jedem Song selber ein kurzes Statement abgibt.
Oh, das ist
nice. Das würde ich dann vielleicht, nachdem wir beide kurz unsere Meinung oder unseren Sermon zu den einzelnen Songs gegeben haben, würde ich in Anschluss daran jeweils immer kurz vorlesen, was Kerry King ganz unbescheiden.
Ja, pass auf, dass wir da nicht irgendwelche Copyrights hart verletzen. Vielleicht paraphrasierst du das lieber ein bisschen.
Ja,
das ist ja ein Zitat. Oder wir müssen es dann nennen, wo wir es her haben.
Kommen so wir links mal drauf an.
Sollen wir sowieso machen, ja.
Ja, wir werden es auf jeden Fall kenntlich machen. Ich habe es von, wo habe ich das ist denn her? Von laudersound.com.
Okay.
Ist glaube ich auf Englisch. Ich habe es hier übersetzt.
Ja, dann passt es ja
erst. Wir werden schon irgendwie halbwegs ungeschoren davon kommen, denke ich. Vermutlich. Wir werden es auf jeden Fall zitieren.
Gut, dann starten
wir
mit.
So loslegen?
Ja, dann starten wir erstmal mit, und das ist jetzt wirklich, also wir haben es gerade schon gesagt, aber das Intro heißt natürlich, wie heißt es, Mathis? Wie heißt der erste Song?
Ja, Diablo natürlich.
Auch noch hätte exakt man sonst genauso gewartet wie das Videospiel. Das ist doch kein Zufall. Das kannst du doch nicht erzählen. Der heißt einfach mal auch noch genau so und es ist auch draußen einfach mal dieser scheiß Diablo drauf, ey. Hat Diablo nicht in der Videospielreihe sogar vier Hörner?
Eine Inkarnation davon bestimmt, ne? Ob es jetzt Diablo war, da gab es noch die anderen Gestalten hier, Baal oder was, ne? Ich kriege auch alles gar nicht mehr so zusammen.
Ich guck mal gerade, also Diablo, schauen wir doch mal nach Bildern, so. Ja, er hat tatsächlich vier Hörner, allerdings sind die ein bisschen anders angeordnet als bei als jetzt hier auf dem Album. Aber
Ähnlichkeiten sind nur rein zufällig.
Ja, wobei so anders angeordnet sind. Ja, doch, die wachsen. Nein, das ist Alter, google einfach mal nach Diablo und geh auf Bildersuche. Also, ja, es ist ein bisschen noch ein bisschen klischeetriefender als das, was wir hier sehen, aber das ist schon extrem nah dran. Also, so die Fresse, die ist wirklich schon nah dran. Kann man schon nicht anders sagen. Egal, auf jeden Fall, Intro heißt Diablo. Und ist halt ein akustisches Intro, ne? Ziemlich bedrohlich. Ich habe sofort Bock, wenn ich das höre. Richtig geil. Ich bin voll drin im Album. Das geht, ich weiß gar nicht, wie lange geht das. Hast du das gerade parat?
Ja, knapp 2 Minuten und mündet dann auch so im ersten Song. Also viel mehr kann man da jetzt auch gar nicht so drüber sagen. Aber ich würde jetzt vielleicht auch mal direkt nachschieben, was Kerry King dazu gesagt hat.
Oh ja, bitte.
Und zwar zum Intro Diablo sagt er, nachdem ich 30 bis 40 Jahre lang mit einem Intro auf die Bühne gegangen bin, wusste ich, dass diese Platte ein verdammtes Intro braucht. Und das ist es. Es beginnt mit einem schweren, schweren, schweren Riff. Erwähnte ich schwer. Super kraftvoll und für mich klingt es, als käme jemand badass auf die Bühne.
Ja. Absolut. Also wenn ich den anmache, den Song, der geht übrigens 1 Minute 54, also direkt bei dem Intro stehe ich schon Luftgitarren spielend vor der Boxen. So einfach geil. Absoluter Volltreffer. Killer Intro. Kann ich nicht anders sagen. Dann gehen wir über in Where I Reign, den ersten Song. Und leg doch mal vor.
Ja, startet mit einem relativ schnellen Riffing. Ja, hat auch eine gute Tüte Agro-Mode mit drin, schöne Blastbeats, voluminöser Bass-Support, natürlich super starke Screams von Mark Osegueda, ganz intensive Gitarren-Soli, was aber auch auf einen Großteil der Songs zutrifft. Einfach mal verdammte Gitarrengötter auch hier am Werk, ne? Eine schöne Groove-Keule mit drin, ganz starker Start zusammen mit dem Intro.
Ich finde auch, also der ballert direkt volle Kanone los. Ist ein extrem guter Gesang von Mark Osegueda auf dem ganzen Album, aber hier schon direkt, also die Vocals, Alter, die Vocals. Ich werde es noch 100-mal sagen, aber der hat sich exakt den richtigen dafür geholt.
Also, ja, muss ich auch so sagen. Ne? Also stimmlich steckt der Tom schon so ein bisschen in die Tasche, ne? Aber
also das ist Wahnsinn, was der hier vom Stapel ist. Es ist auch viel geiler, als was der bei Death Angel macht. Ich hatte in irgendeinem Interview, ich glaube, da komme ich später noch zu, aber da hatte Mark selber dazu was gesagt, irgendwie, warum er hier so anders klingt als bei Death Angel. Ich hatte mir hier noch notiert, also hier lassen auf jeden Fall Slayer nochmal grüßen. So, also das ist schon aus dem Slayer-Guss so. Ich meine, er hatte auch gesagt, dass einige der Songs auch tatsächlich für Slayer geschrieben wurden ursprünglich
mal. Ja, ein paar, ich glaube, 2 oder so hat er hier übernommen.
Also in dem Interview, was ich gelesen habe, hat er nicht gesagt, welche, aber bei dem würde es mich jetzt nicht wundern, sagen wir mal so.
Ich glaube, die Info hier drin, ja, aber das war jetzt, glaube ich, kein Slayer-Stück.
Nee? Okay.
Ich kann aber jetzt mal nachschieben, was Kerry King.
Ja, warte, ein Nachsatz noch. Wir hören hier nämlich direkt auch den Titel des Albums in den Lyrics. Das From Hell I Rise ist hier direkt relativ am Anfang auch schon drin.
Ja.
So, ja.
Ja.
Dann, was sagt denn der gute KK?
Ja, im Prinzip genau das, mit ein bisschen Eigenlob. Dieses Stück beschert mir jedes Mal Gänsehaut. Der Titel bezieht sich definitiv auf meine Vergangenheit, was eine coole Kontinuität von Slayer zu Kerry King darstellt. Der zentrale Text ist hier From Hell I Rise mit drin, was offensichtlich mit dem Titeltrack, der das Album abschließt, verknüpft ist.
Ja, genau. Ja, alles gesagt, ne? Dritter Song, Residue. Schöner Stampfer, finde ich. Der ballert so schön vor sich hin, irgendwie wieder extrem aggressive Vocals. Für mich direkt wieder ein Highlight, wenn nicht sogar das Highlight. Mhm. Muss ich mal gucken. Gefällt mir mega gut, der Song. Was für ein Geballer wieder. Immer wieder melodische Gitarren dazwischen, die trotzdem echt die ganze Zeit durchgehend bedrohlich klingen und dann wieder die Vocals, It Comes Back to You, brüllt der dir so hart in die Fresse, dass du zusammenzuckst. Das ist einfach der Wahnsinn, ey. Und hierzu gab es auch ein Video, ne? Und von den schon erwähnten Jim Lovant und Tony Aguilera gemacht. Das sind die, die eben auch die Sebastian Bach-Videos gemacht haben. Ich meine alle vier Sebastian Bach-Videos. Und ja, Video ist recht unspektakulär. Wir sehen halt brennende Pentagramme und die Band, die posen ist. So.
Muss ja auch nicht immer großes Kino sein. Ich meine, das war jetzt auch der zweite Track, der vor der Veröffentlichung des Albums vorab released wurde. Ne, da auch das Video oder das Bildmaterial, was es dann dazu gab, was man auf YouTube schauen kann. Beginnt mit regelrechten Drums of War, ne? Findet sich dann erstmal so ein bisschen wieder im Mittempo wieder, bis du letztlich wieder so eine geile Gitarrenexplosion hast. Zahllose, hochkomplexe Soli mit drin, den Song auch, sag mal so, richtig viel Energie noch geben, aber dabei auch nicht zu verkopft wirken lassen. Definitiv, wie du sagst, ein ganz, ganz starkes Stück, das da direkt nachgeschoben wird.
Ja, also absolutes Highlight schon. Ja, der vierte Song, Idle Hands.
Ja, ich würde jetzt noch kurz nachschauen, was ist der Herr King dazu. Kerry, ja, nicht allzu viel, aber hierzu sagt er, der Song handelt von einem zwielichtigen Politiker. Hier gibt es super gespenstische Oktavgitarren, die immer wieder auftauchen. Und jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich, ich bin so froh, dass ich das erfunden habe.
Gott. Ja gut, ich meine, ich habe ja auch gesagt, dass die Gitarren echt bedrohlich klingen. Ne? Also ich meine, sagt er ja selber auch. Ne? Ich finde, das ist aber auch so in dem Song. Das ist,
Ja.
Egal, vierter Song, Idle Hands, auch vorab released. Der ist. Ja,
war der erste Track.
Bitte?
War, glaube ich, der erste Track.
Genau, war der erste, der vorab released wurde. Ich hatte den auf irgendeiner Rockhard, auf irgendeinem Rockhard-Sampler vor ein paar Monaten schon. Da musste ich auch echt aufhorchen. Also, passiert mir selten, dass ich so einen Sampler höre und denke so, oh, das ist aber nice. So. Ist wieder extrem schnelles Ding. Ach, du hattest den hier auch schon ein paar Mal empfohlen, ne?
Ja, also das hat mich ja auch direkt am Anfang gepackt, ne? Gerade die beiden Songs, die er vorab released hatte, das waren halt auch so starke Stücke. Und ich hatte natürlich drauf gehofft, dass das ganze Album da auch mithalten kann. Und ich meine, einfach zwei Killer-Tracks, die er da vorab rausgehauen hat. Ne?
Wobei ich sagen muss, ja, ist ein Killer-Track, wird aber nicht mein Anspieltipp. Definitiv nicht. Also da hat der Rest des Albums oder viele, viele andere Songs hier drauf haben mich noch mal deutlich mehr mitbängen lassen als der. So, der ist geil, gar keine Frage, aber für mich nicht der Stärkste. So, ich weiß gar nicht, ob ich den vorab released hätte.
Ja, in der Tat schwer zu sagen, weil einfach so viel gutes Material drauf ist. Also ich würde nicht ausschließen, dass ich den hier so als Anspieltipp mitgeben könnte. Einer von diversen Songs, aber ich weiß auch nicht, ob es da nicht noch ein, zwei andere Songs gab, die mich noch ein bisschen mehr gepackt haben. Ne? Zum Song selber, ich meine, stürmt direkt energiegeladen und positiv, destruktiv nach vorne. Gitarrenarbeit wie bei so ziemlich allen Songs auf absolutem Top-Niveau. gerade hier wieder Ozzy Guedas Gesang, der nur so vor Gift dahin spritzt.
Ja, Hammer, ne?
Ja, und lässt ihr einfach nicht mehr los.
Ey, dieses Gebrülle von dem Ozzy Gueda, ne? Mhm. Der Wahnsinn.
Absolut großartig. Absolut geil. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich würde ja eine Live-Performance von der Truppe mehr feiern, als nochmal diese hier Slayer in
Montour
auf Bühne zu sehen. Ja. Einfach weil mir auch Ozzy Gueda an den Vocals so gut gefällt, ne? Das passt perfekt.
Ja. Ja, dann machst du mit dem Album hier eine schöne Show, streust noch zwei, drei Slayer Evergreens da rein.
Bin ich glücklich mit. Bin ich absolut glücklich mit. Mir wird nichts fehlen, glaube ich.
Ja. Was sagt er denn selber zu Idle Hands, der gute Kerry?
Der Kerry sagt, Idle Hands ist ein gutes Beispiel dafür, was das Album ausmacht. Von Fans über Freunde bis hin zu Musikerkollegen waren alle super aufgeregt darüber und ich habe so viele Glückwünsche erhalten, nachdem sie es gehört haben.
Ja.
Gut, kann man sich vorstellen.
Das ist echt der Selbstfeiermeister, ne?
Absolut.
Das ist dieses Ami-mäßige, was ich meinte, ne? Das könnte auch Joel DeMaio erzählen, so ein Scheiß.
Ja, da haut er einfach die Balls auf den Tresen hier und zeigt, er hat die
Dicksten. Das ist das, was viele immer nicht können, so hier, ne? In unserem europäischen Soziotop.
Ja, der hat da überhaupt keine Probleme mit.
Ja. Fünfter Track, Trophies of the Tyrant, ist wieder ein bisschen langsamer, was allerdings bei dem Album immer noch Lichtgeschwindigkeit bedeutet. die Gitarren dröhnen stoisch vor sich hin, habe ich mir hier notiert. Und wir haben extrem geile Leads. Und ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das ist auf jeden Fall ein Kandidat für einen Anspieltipp für mich. Oh, absolutes Highlight. Ich liebe den Song. Das ist so geil, ey. Also auch die Lyrics, die Lyrics selber sind mega gut, die Vocals sind der Hammer, alles. Geiles Solo, geiles alles. So, einfach Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Ja,
ich habe es tatsächlich ein kleines bisschen anders aufgefasst. Also ich gehe da mit, wenn du sagst, es ist vergleichsweise eher so ein bisschen langsamer. Ich habe es so als groovig bezeichnet, mit trotzdem kreischenden Doppelgitarren-Duellen. Absolut solide gemacht für mich. Allerdings nicht mein Highlight auf der Platte, aber definitiv auch kein Downer. Also damit kurz gesagt nicht mein Anspieltipp, aber auf jeden Fall ein grundsolider Garda-Song, der da definitiv drauf gehört.
Aber was ich daran liebe, ist, obwohl der so sehr, sehr brüllt, ne, der Marc, du hast dieses Ash-like Cigarette und so, ne? Das hörst du sofort raus, kannst du direkt mitsingen beim ersten Mal und dann dieses The War Intensifies und so, hammermäßig geil.
Also, der bleibt sofort hängen, ja.
Ja, bleibt sofort kleben, so richtig gut. Ey. Ja, was sagt er selber?
Ja, nachdem mir dieser Titel über die Lippen kam, wusste ich, worüber er geschrieben werden würde. Krieg, speziell der Krieg in der Ukraine. Texte wie The Dead Impaled and Crucified sind mein Versuch, die Brutalitäten des Krieges zu beschwören. Kurz und knapp und mal nicht in kompletter Selbsthudelei verfallen.
Ja, sechster, Crucifixation. Whatever that means. Was ist eine Crucifixation? Crucifixion kenne ich,
aber Crucifixation und
Fixation. Wie fixen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also ich kann ja gleich was zu sagen, was er darüber gesagt hat. Meine Meinung, das ist so ein Slayer-Song aus dem Lehrbuch, ne, nehme ich also ganz gerne mit. Superschön aggressiv, atmosphärischer Aufbau in der Mitte, du hast einen zermalmenden Bass drin, böse Riffs, ein Drumgewitter. Wie immer über jeden Zweifel erhabene Gitarrenarbeit und definitiv auch einer meiner favorisierten Tracks auf der Scheibe. Ja. Ich glaube, das wäre so neben Idle Hands wahrscheinlich mein Anspieltipp.
Ja, ich habe auch aufgeschrieben, und es ballert wieder, bester Song bis hierher, Fragezeichen, richtig schnell und aggro, so nämlich. Also der ist wirklich auf die 12, ne? Also ich meine, die waren alle bis jetzt auf die 12, aber der geht auch wirklich echt nochmal richtig ab, ey. Hammer der, ey. Hammermäßig.
Willst du mal hören, was seine Majestät dazu sagt?
Der König, ja, bitte.
Gut, also Kerry, ich dachte, ich wäre ein Genie, weil ich diesen Titel erfunden habe. Und dann entdecke ich, dass etwa 8 verdammte Bands dieses Wort vor mir benutzt hatten. Ich nenne das den Höhepunkt, weil es von oben bis unten reiner 80er-Swash ist und die Leute es lieben werden.
Ja, das stimmt auch
irgendwie. Ja, gehe ich mit. Also es ist so ein
Slayer-Song. Ich finde es so geil, dass er da selbstkritisch sagt, dass wir ab 8 andere Bands sehen, die das Wort schon erfunden haben.
Ja,
Track 7, Tension. Ich, ja, Also das wird so ein bisschen von so halbakustischen Gitarren und gesprochenen Lyrics eingeleitet, ne? Also so am Anfang oder generell bei dem Song, ich habe mir hier notiert, hat was Mantra- oder Gebetsartiges, aber in Metal. So, also viel, ja. Also wiederholt halt viel, ne, so relativ gleichförmig, ne? Mhm. Sehr intensiver Song und ja, der Titel Tension passt einfach richtig gut dazu. So.
Das, ja, also ich glaube, ich habe es ähnlich wahrgenommen. Ich habe da nur ein paar andere Worte für gefunden. Für mich kam der Song bedrohlich dahin.
Ja, voller Kanone. Einer schönen
düsteren Atmosphäre. Ja. Ja, auch hier wieder die giftigen Vocals, ne, herrlich.
Ja, und
da willst du nur großartig dazu sagen, auch definitiv eines auch, von diversen Highlights.
Ja, auf der Platte. Auch definitiv wieder ein Bomben-Ding, Bomben-Song. Mhm. Ja. Was sagt er selber?
Ja, er sagt, ich hatte den Titel für Tension schon lange im Kopf und er passt hier, weil die Musik für mich angespannt klingt. Jede Strophe ist ihre eigene kleine Geschichte mit der Schlusszeile, die Dinge sagt wie Violence is everything.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Achter Track, Everything I Hate About You. ist wieder eine Ecke schneller als der vorherige, die also hier, die Vocals überschlagen sich geradezu in dem Ding. Mhm. Absolut klassischer Thrash. So wie Slayer früher, habe ich mir notiert, in geil.
Ja.
Oder nein, also nicht in geil, sondern wie Slayer früher waren halt. Also geil. Kommt extrem schnell auf den Punkt und ist nach nicht mal anderthalb Minuten auch schon wieder durch. Also da rauscht wirklich wie so ein D-Zug an dir vorbei, das Dingen. Und
überfertig direkt, ne?
Aber absolut geil. Der ballert ja auch direkt los, direkt mit Vocals, ne? Ja. Hammermäßig, echt. So, kommt nach diesem Tension, nach diesem Mantra-Ding, ey, Wahnsinn.
Ja, aber passt dann perfekt, ne? Dann geht's schon auf die Schnauze. Ich habe hier notiert, feiner, kurzer Messerstecher, circa anderthalb Minuten, verdichtete Boshaftigkeit, absolut stimmig für mich.
Ja. So ist es. Toxic, ach nee, wir müssen noch wissen, was er sagt. Was
Kerry sagt. Kerry sagt, ist das auf eine bestimmte Person gerichtet? Nein, ich hasse alle möglichen Leute und es fällt mir sehr leicht, wütend über Dinge zu werden. Es hat einen schnellen, punkigen Vibe.
Ja, ist auch so. Also Punk sehe ich da auch drin, definitiv. Aber halt eben so, ich sage ja klassischer Thrash, ne? Und klassischer Thrash ist halt Punk auch drin.
Punk,
ne?
Angehaucht, also klar, steckt da irgendwie mit drin.
Ja. Kommen wir zum 9. Toxic. Gibt es auch wieder ein Video zu. Ich habe es gerade nicht mehr so ganz vor Augen. Ich habe es mir nur notiert. Ich glaube, ich fand es gut, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was drin ist.
Oh, ich hab's nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen.
Warte mal. Im Video geht es um Indoktrination durch Medien, Kriegsbilder, nette Livebilder der Band. Genau, auch wieder von Jim Lovaux und Tony Aguilera gemacht. Ich finde, also die Stimme ist wieder der Hammer und ich würde sogar hier sagen, mit am nächsten an Araya auf dem ganzen Album, oder?
Mhm. Ja, ist zumindest näher dran als so die Vocals in den anderen Songs. Ich hatte mir hier notiert, ist irgendwie der Startschuss für das letzte Drittel. Ein politisch aufgeheizter Song, recht wütender Track. Ist auf jeden Fall okay, muss ich aber sagen, ich jetzt nicht so gepackt wie die vorangegangenen Stücke. Also wie gesagt, definitiv kein Ausfall. Ich glaube, ich mache auch kein Geheimnis draus, wenn ich sage, die Platte hat für mich keinen wirklich schlechten Song drauf. War auch schon bei auf der Bach-Platte so. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass da irgendwie wirklich ein Mist drauf wäre. Aber hier ist nochmal, finde ich, die Qualität ein bisschen dichter. Hier hast du halt viele Killer-Tracks drauf. Und unter diesen Killer-Tracks geht so ein Song für mich so ein kleines bisschen unter. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Aber,
also im Vergleich zu den anderen, ne?
Im Vergleich zu den anderen, genau.
Also ich sag dir mal, wenn ich mit Conceptor so einen Song geschrieben hätte, hätte ich mir einen Arm für abgehackt, so. Also, ne, ist einfach ein Wahnsinnsding, so. Aber ja, trotzdem, also stimmt schon. Im Vergleich zu dem, was so drumherum passiert, ist der vielleicht ein bisschen schwächer, ja. Was sagt er denn selber?
Ja, dies wurde geschrieben, als ich nach einer Covid-Infektion im Hotelzimmer festsaß, nachdem das Abtreibungsgesetz Roe gegen Wade in Amerika aufgehoben wurde. Jeder Richter am obersten Gerichtshof, der während der Trump-Administration ins Amt kam, hat gelogen, um seinen Job zu bekommen. Und damit bin ich nicht einverstanden.
Oh, das finde ich eigentlich cool, dass er da doch eher so eine, zumindest nicht Trump-Einstellung hat. Könnte man bei jemandem wie Kerry King auf die Idee kommen?
So, dass ja, hätte ich jetzt eigentlich auch fast liegen gefunden, ja, dass er mehr so in dieser Fraktion Schaffer
ja, okay. unterwegs also, wäre. Ich meine, also zwischen ich bin ja. konservativ und ich stürme das Kapitol liegt schon noch ein bisschen was, aber
ja, ja, das stimmt schon.
Aber ja, aber ich weiß, was ich meine. Ne? Hätte ich jetzt gehalten. Ja gut, ich meine, andererseits, ich meine, er ist halt extrem antichristlich eingestellt, so da wird er bei den Konservativen sowieso schon mal keinen Blumentopf mit gewinnen, ne, so, also von der Seite wird er nicht viel Liebe entgegenkriegen und, ja, wäre vielleicht urteilt man da ein bisschen sehr schnell, weil er so ein bisschen Redneck-mäßig auftritt halt, ne. Aber das heißt ja nichts.
Ja, aber wahrscheinlich findet er einfach alle Politiker scheiß.
Ja gut, das ist ja auch in Ordnung. Also das ist, ne, kann er ruhig machen. Aber finde ich, ja gut, ich meine, die ganze Abtreibungsdebatte ist halt auch immer extrem christlich geprägt und da kann er halt auch nichts mit anfangen, ne? So, verstehe ich schon, ja. Nächster Song, Two Fists. Auch hier wieder ballert dir von der ersten Sekunde voll in die Fresse, kommt dann ein bisschen zur Ruhe, gruft sich dann aber den Arsch ab. Man ist sofort von Anfang an drin und ich finde, das Ding geht einfach mega ab. Das ist auch wieder so eine Punk-Nummer, sondergleichen.
Ja.
Und
das habe ich ja auch. Da kam für mich die Punk-Note auf jeden Fall durch. Ne?
Ja, also ähnlich wie bei Everything I Hate About You. Also das ist so.
Ja. Weil was aber nicht jedem Song direkt ins Gesicht geschrieben steht. Ich finde, das sind dadurch nicht die Ausnahmen. Das passt schon alles irgendwie so ins Gesamtbild rein. Er ist dadurch auch schön wütend, wie du schon gesagt hast, oder wie man es ausdrücken könnte, stampft natürlich dabei gut nach vorne und bindet sich aber ein und ist definitiv kein Fremdkörper auf dem Album.
Nee. Ne?
Also
die in irgendeinem Interview, ich glaube, das war in der Rockhard, das Interview, hatten die da hatte der Redakteur, der das Interview geführt hat, irgendeine Punkband genannt und gesagt, so, das könnte auch von der Band sein. Und das hat er dann auch bestätigt, hat gesagt, ja, genau, die hatte ich auch im Ohr, aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Das war irgendeine so eine 80er, späte 80er, frühe 90er Punkband aus dem Ami-Land.
Ja, also die Band habe ich jetzt auch nicht, aber er sagt dazu, ich habe das absichtlich wie einen Punk-Song der 80er geschrieben.
Ja.
Zeilen wie This fucking ship's about to sink, I think I need another drink, haben Spaß gemacht zu schreiben.
Ja.
Das ist jetzt sein O-Ton zu dem Song.
Ja. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr cooler Tipp. Track. Ich könnte das mal eben kurz recherchieren. Nein, mache ich nicht, oder?
Dann recherchieren.
Soll ich das recherchieren?
wenn es schnell geht.
Ach komm, ich wie hieß der Song? Two Fists, ne?
Two Fists, ja.
Ach nee, finde ich nicht. Vergiss es. Ist egal.
Ja.
Dann sind wir entsprechend jetzt bei Rage. Nicht der Band, sondern dem Song. ballert einfach genauso weiter wie der da vorne. Wieder sehr, sehr thrashig, finde ich. Und Alter, was für geile Schreie. Und dann auch noch so ein rasend schnelles Ding. Einfach, also auch richtig cool.
Ja, der Name ist halt Programm, ne? Ein richtig wilder Song, ne? Knallt hier richtig schön in die Fresse. Da ist ja wieder Solo-Orgien ohne Ende drin und der Song macht dich einfach kaputt.
Ja, ja, definitiv, ja. Großartiges Teil. Was sagt der Erschaffer?
Der Erschaffer sagt, dies ist eines der beiden Lieder, die von Slayers letztem Album Repentless übrig geblieben sind und es ist ein weiteres politisches.
Okay.
Ich habe es während der Pandemie fertiggestellt, als in Amerika viele Unruhen stattfanden und es hat dieses Gefühl von Wut.
Ja. Oh,
Rage.
Ja, nice. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, sorry. Wir sind bei 12, ne? Schrapnell.
Ja, genau, bei Schrapnell.
Vorletzter Song. Leg du mal vor.
Ja. Ja, wie du schon sagst, vorletztes Stück. Ich finde, das überzeugt hier total durch seine Atmosphäre und passt irgendwie klanglich. Also jetzt nicht vom Titel her, aber klanglich für mich gut in diese Höllenthematik rein. Mhm. Du hast so ein songdienliches Trommeln drin und so ein schöner aufbauender Gesang, ein bisschen so ein außerweltlichen Schreiers, der auch so gefühlt die Pforten zur Unterwelt öffnen und einfach geil.
Ja,
Punkt.
Absolut geil, ja. Ich hatte mir ja auch notiert, wahnsinnig aggressiv, vielleicht mein zweiter Anspieltipp, wenn ich einen zweiten geben soll, Vocals wieder über jeden Zweifel erhaben. Dazu, Mark hat Marco Segueda, ich weiß echt nicht, wie man den ausspricht. Ich hoffe, ich spreche nicht die ganze Zeit falsch aus. Hat
wahrscheinlich
im, im Interview auch gesagt, dass Kerry King ihn halt immer im Studio immer noch ein Take und noch ein Take und noch aggressiver, ne? Kling garstiger, mach's nochmal so, ne? Bis dann irgendwann das dabei rauskommt. Und ich finde, die Arbeit hat sich einfach total gelohnt. Ja. Also Wahnsinns Vocals, die Gitarren absolut genial hierbei. Und dann zum Ende hin fast schon so ein bisschen Doom-Schlagseite, ne? Also wird halt so ein bisschen langsamer, ne? Kriegt, ja, wie gesagt, so ein bisschen, ja, fast schon doomig, würde ich am Ende sagen.
Ja, deswegen fand ich auch so diese Atmosphäre, die der Song transportiert, auch so ganz gut zur Düsternis der Hölle halt.
Ja. Ja, was sagt der Künstler?
Ja, das ist fast so ein bisschen überraschend. Hier sagt er, ich wollte einen Riff wie die Scorpions Animal Magnetism nehmen und es mit einem Riff wie Hell Awaits mischen.
Okay.
Das ist meine Interpretation dessen, wie es wäre, in Kriegszeiten auf Patrouille zu sein. Oh, finde ich ganz interessant.
Ja, okay. Kann man machen. Letzter Track, Track 13, From Hell I Rise, und damit der Titeltrack. Er ist 3 Minuten 33 Sekunden lang. Ist das Zufall, Mathis?
Ja, natürlich.
333.
kann nur Zufall sein. Wie unsere 44. Folge, aber gut. Genug der
Zahlen. Extrem tief gestimmte Gitarren hier. Das Ding stampft, rast, alles gleichzeitig. Keine Ahnung. Allein hier From Hell to the Fire I Will Rise, also Wahnsinnsabschluss, richtig gutes Ding.
Ja, so. Ja, ich meine, das bringt so ein bisschen auch auf den Punkt, ne? Hier laufen nochmal so die ganzen Stärken des Albums zusammen, ist damit auch ein guter Rauschmeister und macht insgesamt so diesen Kreis sehr rund, ne? Und wenn das Ding durchgelaufen ist, ist mit seinen 3 Minuten 33, hast du eigentlich Bock, dir die ganze Scheibe gleich nochmal zu geben. Ja, ist auch ein Stück, was das Gesamtwerk gut repräsentiert. Jetzt trotzdem nicht mein Anspieltipp, den hatte ich ja schon gegeben mit Crucification, aber wäre definitiv auch keine schlechte Wahl hier. Das ist auch wieder ein Knaller zum Abschluss. Aber daraus besteht ja fast nur das ganze Album.
Was sagt der Künstler? Und dann darfst du direkt fazitieren sozusagen.
Ja, dann tue ich das mal. Der Künstler sagt, dies ist das andere Lied, das von Repentless übrig geblieben ist und ist ein Ich bin Kerry King und scheiß drauf Religion Song. Es ist der Klang von mir, wie ich aus der Asche von Slayer aufsteige und mich darauf vorbereite, erneut den Hintern zu treten.
Er redet King ganz schön S, viel über Slayer, dafür, dass eigentlich jedes Interview im Vortext damit eröffnet wird, dass keine Fragen zu Slayer
keine gestellt Fragen werden dürfen.
Das steht jedes Mal. Ja,
weil er schon alles vorwegnimmt.
Ja, weil er einfach selber die ganze Zeit über Slayer redet. Beim Artshock war das so, in der Rockart, also wirklich jedes Interview, auch so ein paar Online-Interviews, immer so, ja, wir dürfen nichts zu Slayer sagen, aber wir machen es trotzdem hier und da, aber er redet einfach selber die ganze Zeit darüber. So. Ja, gut, ich meine, hast du wahrscheinlich, wenn du Kerry King bist, auch nicht so ganz viel andere Sachen, ne, über die du reden kannst, so, naja.
Ja gut, Politik und Menschen, die er hasst.
Ja, okay.
Aber abseits da, wo Sport. Über Sport kannst du dich, glaube ich, noch ganz gut mit ihm unterhalten.
Ja gut, ich meine, wenn du 40 Jahre Slayer gemacht hast, ne? So dann. Ja. Mathis, gib mir dein Fazit.
Ja, ich hau mal raus. Ich hatte doch relativ hohe Erwartungen, ne? Weil mich ja schon hier Residue und Idle Hands stark getriggert hatten am Anfang. Ne, klingt auf der einen Seite so ein bisschen wie die logische Fortführung von Slayer nach Repentless. Ich meine, kein Wunder, sind auch zwei Songs direkt mit verwurstet worden. Und wie muss man das finden? Also ich persönlich finde es sehr geil, auch wenn man das jetzt noch nicht so rausgehört hat. Doch natürlich, ne?
Gab ich dachte, ja, du findest es eher mittelmäßig.
Ja, so, komm, solide 5, ne? Nee, also ich find's auch ziemlich geil, vor allen Dingen, weil auch die späteren Slayer-Alben ziemlich cool fand. Also ich fand nicht, dass die irgendwie dann irgendwie Ende der 80er aufgehört haben, gute Alben zu machen, sondern gerade so die letzten Outputs, die sie hatten, fand ich doch schon mehr als solide. Und Ja, zugegeben war es dann im Endeffekt doch wenig überraschend, so stark wie die Platte geworden ist. Was mich nur mal ziemlich vom Hocker gehauen hat, ist auch die Bandbreite hier von Mark's Vocals, die mir außerordentlich gut und auch sehr passend aufgefallen sind. Dann noch im Zusammenhang mit den Riffs, mit den Soli-Duellen, die du drin hast. Ja, also davon gerne noch eine ganze Menge mehr. Ne, ich weiß nicht, ob es noch mal weitere Slayer-Platten gibt, vielleicht nicht, aber ich muss auch sagen, ich würde sie nicht vermissen, weil die ja alle Beteiligten einen Bombenjob gemacht haben und ja, also ich kann nicht anders, als dafür auch eine ordentliche Note zu geben. Das sind für mich hier auf jeden Fall mal runde 9 Höllenkreise, die ich vergebe und damit wahrscheinlich auch ein ganz heißer Kandidat für meine Jahresendliste. Und Anspieltipp hatte ich ja schon gegeben. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich jetzt Idlehands nehme oder kurze Fixation und ich gehe mit zweiterem.
Ja, jetzt nice. Darfst du. 9 Punkte, ja. Ich habe die Platte direkt mal bei EMP verhaftet, als Vinyl habe ich die hier vor mir stehen. Übrigens, wir haben vorhin über das Artwork geredet und wenn du das aufklappst, das geht drin, geht das noch genauso geil weiter. Da siehst du irgendwie so ein brennendes, so einen brennenden Skelettkönig irgendwie auf so einer Aschelandschaft, also wahnsinnig
geil. Oh, nice. Ja.
Das Ding hat mich 40 Euro gekostet, das finde ich für eine Platte schon echt heftig, aber das hat sich auch gelohnt. Ich meine, es ist so eine Marbled, so eine Black-Red Marbled Edition, sieht halt
also ja, passt gut, für die zahlst du per se ja schon ein bisschen mehr.
Ja, aber 40 normalerweise nicht, also da ist der Name schon, den bezahlst du da schon mit, ne? Also schon sehr, sehr teuer, aber ich habe es trotzdem nicht bereut. Also die jetzt hier zu haben, ist auf jeden Fall ein Gewinn in meiner Plattensammlung. Ja. Ja, Kerry King sagt im Artshock-Interview selbst, dass die Musik nah bei Slayer ist. Da macht er keinen Hehl draus. Das hatten wir ja auch in den O-Tönen von dir gehört. Er sagt, das ist halt die Musik, die ich gerne mag und ich habe auch kein Interesse daran, eine Rock'n'Roll-Band zu sein. So, ne? Ja, die Musik selber, wir haben keine Ballade da drauf. Wer hätte es gedacht bei dem Artwork und dem Protagonisten?
Du hast nicht den Hidden Track gehört?
Ja, genau. Da ist nicht ein schlechter oder langweiliger Song drauf. Also wirklich, das sind 13 Treffer. So, die Produktion ist über jeden Zweifel erhaben. Das Artwork haben wir hier schon zu Genüge gelobt. Mhm. Und trotzdem hätte ich, glaube ich, erstmal dem 8 Punkte gegeben. So, vom Gefühl her. Und dann kommen die Vocals und heben es auf jeden Fall mal locker auf die 10 Höllenhörner hier. Und also absoluter Volltreffer nach Chapel of Disease für mich beste Platte des Jahres bis jetzt. Ohne Zweifel.
Ja, geil.
Großartiges Ding. Also 10 Punkte von mir. Und die werde ich definitiv noch das eine oder andere Mal hören.
Ja, da gehe ich bei mir aber auch von aus. Die ist nicht das letzte Mal gelaufen.
Ja, also ich bin auch nicht mit viel Erwartungen dran gegangen, muss ich sagen. Ne? Also ich hatte halt Idle Hands gehört und fand den gut. Gut bis sehr gut. Aber ich dachte, naja, wenn das jetzt der Beste ist, dann gucken wir mal. Und ehrlich gesagt, ist im Endeffekt für mich der Schwächste. So, deswegen, jeder andere Song ist geiler. So. Ja, ich hatte schon gesagt, Trophies of the Tyrant, vielleicht als Anspieltipp, ansonsten eigentlich jeder andere. So, kannst du einfach alles nehmen, ist einfach Bombe. Also,
ja, ich glaube, wer einen Song hört und dem das gefällt, oder wer auch jetzt schon sagt, ah, Slayer fand ich irgendwie auch schon immer geil und auch die letzten Platten, kannst du blind kaufen. Also das ist dann echt so ein Ding, da kannst du blind zugreifen.
Ja, vielleicht, ach, ich ändere meinen Anspieltipp. Hört euch Residue an, den dritten Song, Wahnsinnsteil. Richtig geil. Aber wie gesagt, wie alles da drauf. Ja,
ja, nice. Dann war das ja heute gar keine so schlechte Ausbeute, ne? Keine Zerrisse. Selbst die Sebastian Bach ist bei uns ja noch relativ gut weggekommen.
Ja,
ja, aber also, das ist eigentlich schön.
Sebastian Bach ist halt Geschmackssache. Kerry King ist sicherlich auch Geschmackssache. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du viele Slayer-Fans hast, die das ganz, ganz gruselig finden. Und da ist ja gar kein Jeff Hanneman dabei. Und ja, natürlich ist er nicht dabei, weil, ne, ist halt nun mal jetzt auch schon 11 Jahre tot. Und also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Slayer es besser hinkriegen würden als das. Kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls nicht in der,
nicht in der jetzt existierenden Besetzung.
Ja.
Und wie gesagt, nichts gegen Tom, aber ich finde einfach, Mark macht hier so einen dermaßen geilen Job auf der Platte.
Todesgut, echt.
Würde ich echt sehr, sehr gerne live sehen. Also ich hoffe echt, dass die Truppe dann vielleicht nächstes Jahr mal irgendwie rüber schafft. Und vielleicht fahre ich dafür auch mal ein paar Meter weiter, als ich sonst
für ein
verwöhntes Ruhrgebietskind gewillt war. Da ist ja mal alles zu dir gekommen im Zweifel. Aber ich glaube, da würde ich auch ein paar Meter mal durch die Lände fahren und mir die geben.
Wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid von unseren 9 und 10 Punkte Wertung, schaut euch mal das Video zu Residue an, da seht ihr Marc auch, wie der abbrüllt und ich sage ja, wenn der dir dieses It Comes Back to You in die Fresse brüllt und das ganze Bild am Zittern ist und du denkst, dein Fernseher fällt vom Schrank, Wahnsinn. Also wirklich Peak Performance, ja. Kann ich nicht anders sagen. Ja, Mathis. Genug gejubelt. Danke, liebe Hörer, dass ihr uns mit eurem Abstimmverhalten die Chance gegeben habt. Die haben fast ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigt. Kerry King hat fast ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigt. Ja, das war groß. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und dieses Format, dieses Zeitgeist-Format, bietet doch immer mal wieder die Gelegenheit, sich mit so einem aktuellen Zeug auseinanderzusetzen. Und ja. Mathis, ich bin durch. Wir sind bei 2 Stunden, was eigentlich schon viel zu lang ist für uns. Aber
ja, gut, mit einer halben Stunde Vorgeplänkel
ja.
ist das ja. Zu verzeihen.
Ja, wir gucken mal. Was machen wir als nächstes? Wussten wir eigentlich schon, ne? Ich habe sie ja schon 300 Mal gefragt. Mhm. Ich habe es ja vergessen. Was hatten wir auf dem Plan?
Ja, ich glaube, wir wollten uns jetzt langsam mal einer weiteren Thrash-Metal-Folge nähern. Da bei mir der Monat ziemlich durch ist. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen oder ob wir nicht dann vielleicht auch nochmal den schon bereits vorbereiteten zweiten Teil unserer Schubladen-Folge vielleicht vorziehen. Müssen wir nochmal besprechen, wie wir das im Einzelnen machen. Aber wie gesagt, bei mir ist die Zeit gerade im Juni relativ knapp bemessen. Gucken wir mal, aber eins von beiden wird dann wahrscheinlich kommen. Ja. Und einen festen Plan haben wir so gesehen ja auch nicht. Ne? Im Zweifel machen wir das, was wir hinkriegen und wo wir Bock drauf haben.
Ich würde auch die Schubladen bevorzugen, weil ich nächste Woche auch 3 Tage weg bin und auch irgendwie der Juni sich als terminreich rausstellt, so mit Auto wieder in der Werkstatt und alles ätzend und keine Ahnung. Und jetzt Kind kommt auf eine weiterführende Schule, ne, 1000 Termine und hier Sachen zu erledigen. Und deswegen Festivals dann stehen ja jetzt nur bei mir auch die nächsten Festivals schon bald wieder. Also jetzt vor der Tür jetzt noch nicht, aber das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin bis zum Dong. Und keine Ahnung. Also von mir aus, lass uns gerne die Schubladen Teil 2 vorziehen. Weil das haben wir im Großen und Ganzen, haben wir das ja vorbereitet und dann können wir entspannt irgendwie übernächste Woche oder so aufnehmen. Vielleicht wieder so knapp
wie gesagt, wie so heute. Rocker-Bonus wollten wir auch noch
versuchen,
dazwischen zu schieben.
Wenn sich das ergibt, wenn wir das hinkriegen, schieben wir den irgendwie zwischen, aber das wird eine Bonusfolge, ne? Und ansonsten würde ich sagen, machen wir bereiten unser Thrash-Metal-Zeug schon mal vor, aber ich würde es nicht als nächstes machen. Ja, schon mal langsam.
Ja, zumindest ob des dichten Terminplans diesen Monat sind wir vielleicht besser beraten und tun wir auch unseren Hörern den größeren Gefallen mit, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit für so eine Vorbereitung auch nehmen können und daher nicht so irgendeine Scheiße hinrotzen, wie wir das auch schon mal gemacht haben.
Und da ich ja dieses Zeitgeist-Format extrem liebe, werde ich, denke ich, in den nächsten Tagen auch schon wieder die nächste Umfrage einstellen. Ich meine, die ist jetzt eine Woche weg gewesen. Ich meine, wir wissen ja schon immer relativ früh, was es höchstwahrscheinlich wird und dann kann man sich da ja schon mal drauf einschießen. Aber ich glaube, ich werde uns diesmal trotzdem ein bisschen mehr Zeit gönnen vorher. Also zwischen Umfrageende und Aufnahmedatum.
Ja. Ja, das war tatsächlich ein bisschen knapp bemessen. Ja. Wobei, wie gesagt, die Kerry King hat sich ja schon ganz früh abgezeichnet. Nur bei der Sebastian Bach war ich mir noch nicht so ganz sicher. Hab dann erst ein bisschen später angefangen reinzuhören. Aber gut, hat ja noch geklappt.
Ja. Mutmaßlich ja, und zwei Aufnahme tolle Platten. Eine großartige und eine sehr gute. Was will man mehr? Ja. Mathis, ich bin durch. Bleibt mir nur zu sagen, kommentiert, geht auf, jetzt würde ich Steady sagen. Ich meinte hier Instagram und den ganzen Scheiß, ihr wisst schon. Ne? Ansonsten rostundstahl.de und da findet ihr, falls ihr uns unterstützen wollt, auch die Möglichkeiten über Steady das zu tun. Ansonsten, wie gesagt, lasst uns mal irgendwie ein Like, ein Follow, wie auch immer der ganze Mist heutzutage heißt, in den sozialen Medien da. Freuen wir uns sehr. Ja, Mathis, ich werde mich gleich noch ans Mischen und Mastern begeben, sozusagen, wenn du mir deinen Krempel geschickt hast und dann kübel ich das Zeug hoffentlich noch pünktlich.
Bin ich ja gerade parallel schon am Vorbereiten, um dir das schnell zu schicken. Weil ja, dann, wenn du noch fleißig bist, werde ich mich jetzt gleich mit dem Arsch ins Bett legen.
Ja, mach das mal, mach das mal. ja, aber natürlich in guter alter Russenstahl-Tradition verabschieden wir uns auch heute wieder mit einem Metal-Off.
Metal-Off.